Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Heute mit einem ganz besonderen Gast und einem ganz besonderen Film, Full Metal Jacket von Stanley Kubrick.
Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, hallo liebe Freunde, da sind wir wieder. Willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe. Hallo Lukas.
Hallo, da sind wir schon wieder.
Ja, endlich haben wir es wieder geschafft. Seit langem mal wieder eine Filmbesprechung. In der letzten Folge haben wir nur so ein bisschen ein kleines Resümee gezogen, könnte man sagen, über die bisherigen 10 Folgen. Und heute soll es weitergehen. Wir nehmen uns den nächsten Regisseur zur Brust, nämlich Stanley Kubrick. Aber man muss dazu sagen, wir sind heute nicht allein, denn wir haben heute einen Überraschungsgast. Wer ist denn noch hier, Lukas?
Ja, wir haben es schon lang und breit angekündigt, unter anderem als unseren Paten des Lukas-Podcasts. Tom Walter ist hier rechts neben mir. Tom, stell dich doch mal vor.
Hallo, lange Jungs, alles gut? Ja, ich bin der Tom. Ihr kennt mich aus Funk und Fernsehen? Nein.
Also, in Sendungen.
Ja, wie soll man das sagen? Wir haben so ein bisschen, ich glaube, am Anfang haben wir erstmal drüber gequatscht, sogar einen Podcast zu machen.
Ja,
ne? Das war immer so ganz einfach. Ja. Und da habe ich dann irgendwie gesagt, es ist mir zu viel und jetzt habe ich trotzdem selber einen gemacht, auch mit einem ganz anderen Thema.
Ja. Könnte also, an den Personen liegen
vielleicht. ich glaube, es war so eine, die Entscheidung war, also ich habe jetzt mit einem Kumpel einen anderen Podcast angefangen, und zwar Ping Pong Stereo. Mhm. Und da geht es um Musik und es lässt sich besser mit meiner Lebenssituation vereinbaren, weil man das so gut in Musik nebenbei hören kann und sich nicht so lange darauf konzentrieren muss, vielleicht wie beim Film. Mhm. Und da geht es einfach darum, dass wir uns, also ich und ein Freund geben uns gegenseitig Lieblingsalben und müssen die 2 Wochen hören und danach reden wir drüber, wie wir die gefunden haben, so im Prinzip. Weil das der Grund ist einfach mal, dass ich neue Musik entdecken wollte. Mhm. Weil also ich bin nebenbei ja auch noch Musiker und zum Beispiel für Osaka Rising, da wo euer wunderschönes Intro immer herkommt.
Stimmt, ja.
Und und da habe ich mir gedacht, weil ja auch Podcast irgendwie so ein bisschen die Musik verdrängt hat bei mir, habe ich dann gesagt, ich muss jetzt mal einen Podcast machen, um Musik wieder zu entdecken. das war der Umkehrschluss dabei. Ja, und nebenbei bin ich natürlich auch noch großer Filmfan. So,
das, ja. Sehr bescheiden auf jeden Fall, denn man muss sagen, der Tom hat nicht nur zusammen mit seinem Kollegen von Osaka Rising, mit dem Stefan, unser Intro gemacht, sondern im Prinzip hat er alles gemacht. Ne? Er gab den Anstoß dazu, einen Filmpodcast zu machen, er hat das Intro gemacht, er hat auch noch unser Logo designt, nachdem er festgestellt hat, dass unser Originallogo mehr so rudimentär war, könnte man sagen, hat er sich einfach mal hier seinen Apple-Rechner geschnappt und hat uns da in 5 Minuten einfach das geilste Logo aller Zeiten geblättert. Absolut fantastisch.
Ja, kein Problem.
Und wo kann man den Podcast eigentlich finden?
Achso, auch überall, wo es halt Podcasts gibt, also bei iTunes, Spotify und dieser zurzeit und auch noch auf der normalen, es gibt so eine kleine Webseite, die habt ihr ja auch, glaube ich.
Die Podigy.
Die Podigy-Seite.
Ja, genau. Ja.
Also einfach Ping-Pong Stereo eingeben und die, am besten noch bei Instagram folgen und dann ist alles cool.
Podigy ist die Seite, die man überall verlinkt, wobei aber, glaube ich, die wenigsten draufklicken im Endeffekt. Die meisten werden dann schon wahrscheinlich über Apple, Spotify.
Da müsste ich mal die Statistiken schauen. Das kann man da ja alles einsehen. Ich wäre mir gar nicht mal so sicher. Also ich glaube, dieser Webplayer, der ist dann doch ganz gut besucht.
Ah, ja.
Falls jemand drauf Lust hat, kann er es ja mal gerne in irgendeine Kommentarzeile schreiben, wie er unseren Podcast nutzt.
Das ist das erste Mal, dass wir überhaupt zu irgendwie einer Social-Media-Interaktion aufrufen, muss man dazu sagen. Das ist richtig dumm eigentlich, dass wir das bisher nicht gemacht haben.
Ich werde euch am Ende des Podcasts noch was zeigen. Ich habe da auch noch eine Kleinigkeit, um coole Posts zu machen mit Podcast.
Ja.
Egal.
Ja, jetzt ist es ja so, ne? Wir haben uns ja heute, wir sprechen ja heute natürlich auch, also du hast dich jetzt vorgestellt, wir sprechen heute natürlich auch über einen Film, nämlich über Full Metal Jacket von Stanley Kubrick. Und Stanley Kubrick, muss man dazu sagen, natürlich ein Regisseur, der viele, viele fantastische Filme gemacht hat. Und wir haben alle so ein bisschen so eine persönliche Erfahrung mit Stanley Kubrick. Der am wenigsten Erfahrung mit Kubrick hat, ist wahrscheinlich mein werter Kollege Lukas. Lukas,
das bin wahrscheinlich ich, ja.
Woran liegt das?
Ja, was ist schiefgelaufen in deinem Leben?
Wo ist das Problem?
Was hast du eigentlich
für Problem? Genau, was hast du eigentlich für ein Problem?
das kann ich gar nicht so genau sagen. Also meine erste unbewusste Begegnung war natürlich mit Gunnery Sergeant Hartman, der ja in diversen Memes und in Kurzvideos auftaucht, dessen Sprüche man, glaube ich, auch bei Sinnlos Telefon oder so mal übers Radio eingespielt hat, um anderen Leuten da einen Scherz zu spielen. Das war so der erste unbewusste Kontakt mit Stanley Kubrick, wobei ich auch nicht weiß, ob man Kubrick sagt oder Kubrick, keine Ahnung.
Es ist ein Mysterium.
Ja,
man verzeiht mir die falsche Aussprache. Das werden wir heute nicht klären. Vielleicht in den nächsten Folgen Lukas. Ja. Vielleicht kriegen wir das dann irgendwann mal hin.
Ja. Und dann hat man vielleicht mal so auf ProSieben oder RTL 2 zu später Stunde Full Metal Jacket gesehen, den heutigen Film der Sitzung. Aber dann auch nur in Ausschnitten und die ganzen Werbeunterbrechungen mindern da ja doch bekanntermaßen das Seherlebnis. Und mit 10, 12 Jahren war das auch nicht so...
Mit 10, 12 durftest du dir das anhören, ja?
Heimlich. Ich hatte den Luxus, ein Fernsehen in meinem Zimmer zu haben.
Ach so.
Und da hat man halt immer mal so durchgesäppt. Aber sobald dann dieser Bruch kam, es irgendwie kognitiv relativ anstrengend wurde, man denken musste, dann war das, sage ich mal, in so jungen Jahren dann eigentlich nicht mehr mein Film. Und es haperte dann auch im Verständnis. Und ich habe dann wahrscheinlich weitergeschaltet zu Tele 5, um mir Nightmare on Elm Street anzugucken.
Also ganz schön Glück gehabt, wenn die beiden Filme an einem Tag kamen.
Das war nicht oft der Fall, aber ich glaube, zu Halloween oder so konnte man da Glück haben, dass da zur Primetime ein humanerer Film kam, dann zu später Stunde kamen dann die alten Horrorschinken.
Mhm. Und später? Also wenn du jetzt sagst, früher hast du das nicht so,
ja, weil da weiß später, man auch zu. Dann müssen wir sogar bis ins Jahr 2019 gehen. Das wäre jetzt später.
Okay. Ja. Das ist schon ein bisschen her.
Ja. Also. Da habe ich mir das erste Mal bewusst The Shining angesehen auf Netflix oder Amazon. Hab mich einfach mal rangetraut und fand den wirklich gut. Also ich bin auch mit in den Sohn rangegangen, jetzt einen Horrorfilm zu sehen. Das war es dann für mich ein Stück weit auch. Gibt einige bizarre Szenen, die sich so einbrennen, was die klassischen The Shining-Szenen sind, die jetzt auch noch so in der Populärkultur natürlich fest verankert sind, die mir aber sehr gefallen haben, ohne dass ich wusste, dass sie vielleicht so verankert sind. Und ja, es war The Shining ein sehr positives Erlebnis und seitdem bin ich aber trotzdem nicht dazu gekommen, mich noch weiter in Stanley Kubrick zu vertiefen, beziehungsweise in seinen Werken zu vertiefen. Und seit Anfang der Woche, seit Ende letzter Woche, kenne ich dann auch nun den zweiten Streich in voller Länge, Full Metal Jacket, habe ich mir jetzt schon zweimal innerhalb von ein paar Tagen, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch angesehen und war ebenso positiv überrascht. Da wusste man ja schon, auf was ich mich jetzt so in etwa einlasse, Full Metal Jacket ist, glaube ich, so ja der am weitesten, verbreitetste Film, wo die meisten zu sagen können, yo, Kubrick, okay, ja, den kenne ich. Ich glaube, die anderen Teile sind da ein bisschen...
Ist auf jeden Fall der zugänglichste, genau. Vor allen Dingen die erste Hälfte. Ja. Also,
das würde ich auch sagen.
Das ist, glaube ich, es gibt, glaube ich, Filmabende oder Kumpeltreffen, wo man sich einfach mal die erste 40 Minuten reinzieht und dann macht man den aus oder so. Aber da kommen wir später zu, warum das so ist vielleicht.
Ja. Also so viel zu deiner Erfahrung.
Genau, das wäre jetzt so meine Karriere mit Stanley Kubrick, ja.
Man muss dazu sagen, irgendwie ist hier gerade neben mir rechts ein riesiger Stapel mit Stanley Kubrick-Filmen, mit dem kompletten Oeuvre des Regisseurs aufgetaucht.
Es fehlen zwei und drei Kurzfilme.
ihr hört gerade schon, die sind von unserem Gast. Wie sind denn so deine Erfahrungen mit Stanley Kubrick?
Ich gebe mal vorweg, also ich finde von allen großen Regisseuren, von Scorsese, Tarantino, Spielberg, George, wie heißt er noch gleich?
George Lucas?
George Lucas, der Lucas. Okay.
Wie heißt er noch gleich?
Ich komme jetzt bei Podcast, da bin ich nicht dran. Finde ich, dass das, ich finde immer, er steht immer so über allen, also für mich gefühlt. Ich glaube, alle schauen zu ihm auf, weil er eine ganz besondere Bildsprache ist. Wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich ganz witzig. Also ich habe irgendwie bis ich 16 war, habe ich eigentlich immer nur so Hollywood-Blockbuster geguckt. So mal das, was halt im Kino kam. Scorpion King, Fast and the Furious.
Spartacus.
Nein, das eben nicht, sondern immer nur so dieses Bubblegum-Popcorn-Kino, was halt damals so war zu meiner Zeit. Und irgendwann kam Kill Bill raus. Der erste Teil, und da durfte ich nicht rein, weil ich 18 war. Und dann auch durch Umwege, durch einen Kumpel, der den gerippt hat, haben wir uns den dann angeguckt. Und eigentlich nur, weil dieser Hype gerade so da war und ein Kumpel gesagt hatte, oh, der neue Tarantino. Und ich so, ja, wer ist das überhaupt? Keine Ahnung. Und dann kam der rein, ich habe den gesehen und ich war vollkommen weggeblasen, weil das endlich, Film hat endlich eine neue Ebene erreicht für mich und künstlerisch und dieses Ganze mit Anime und Schwarz-Weiß und alles war, das war der totale Overkill für mich. Und von da an habe ich angefangen, mich so in Film rein zu nerden, also, oder halt, wie ich das eigentlich bei Musik auch gemacht habe. Musik bin ich immer, ich höre mal irgendwie die Bands, die ich gerade höre, wie, was weiß ich, Punkrock. Und dann bin ich immer zurückgegangen in der Zeit, wo ich sage, wo kommt denn das her? Wer hat denn das erfunden? Warum ist das denn so? Warum klingt das jetzt so? Und so bin ich dann auch, so bin ich dann auch davor gegangen, dann musste es sofort danach Pulp Fiction sein und Reservoir Dogs. Und dann fängst du an, über Regisseure zu lesen, dann lernst andere kennen, liest Fight Club und so. Und irgendwann kommt halt irgendwann Kubrick. Es geht halt nicht. Irgendwann liest man darüber und in der TV-Movie noch so richtig schön. Und dann kam irgendwann 2001 nachts um 23 Uhr kam der. Da habe ich zum Kumpel gesagt, wir nehmen jetzt auf Videokassette und gucken uns den nächsten Tag an, weil es so spät war. Das haben wir auch gemacht. Ich muss sagen, ich bin beim ersten Mal eingeschlafen. Aber was passiert ist, ist wie bei vielen anderen Filmen, zum Beispiel auch bei Blade Runner. Ich fand die erst nicht gut, also 2001 nicht gut oder Blade Runner nicht gut. Aber diese Filme machen mit dir was. Die irgendwie, die, ich bin wochenlang rumgelaufen, habe darüber diesen Film drüber nachgedacht. Was bedeutet das jetzt? Wieso? Dann fange ich an, was zu lesen und dann, ne, und dann so ist das halt gewachsen und dann und dadurch ist das irgendwie gekommen und dann habe ich den aber ganz lange liegen lassen und nicht mehr geguckt und dann aber irgendwann wieder und dann hat es so Klick gemacht. Und dann musste ich auch alle anderen sehen und dann habe ich halt auch angefangen, mir den kompletten Arm mit Kubrick-Motiven zu tätowieren. Also das, soweit ist die Liebe dann gegangen, weil ich dann einfach ja so gerne so ein Tattoo-Sleeve haben wollte und dachte mir, mit wem machst du das? Und welches Thema soll das sein, weil das ein Thema sein sollte? Dann habe ich halt angefangen, Bilder zu suchen, um so ziemlich, also die wichtigsten Filme zu verewigen. Also von 13 Filmen habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 drauf. Also fast.
Okay, wir werden euch den Arm, glaube ich, auch nicht vorenthalten.
Ne? Genau, da gibt es ein paar Bilder. Könnt ihr den mal posten.
Das könnt ihr euch dann anschauen.
Ja, so ist das bei mir.
Aber das mit 2001, also ich kann schon verstehen, dass man da beim ersten Mal auf jeden Fall einschläft, oder dass man da generell einschläft, weil es ist ein Film, der schon ziemlich schweren Zugang hat, auf jeden Fall. Ich glaube, der auch, ich glaube, da werden wir bestimmt noch drüber reden, über den Film, der meiner Meinung nach auch so konzipiert ist, dass es keinen Zugang geben kann. Aber das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Vielleicht kommen wir ja da noch dazu. Aber Full Metal Jacket ist ja im Vergleich dazu schon relativ einfach, oder?
Ja, er ist im Prinzip der, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, das ist der Partyfilm von Kubrick.
Das ist Kubricks Partyfilm.
Würde ich sagen. Ja. Generell, wie gesagt, ja, wie bist du denn zu Kubrick gekommen?
Ach so, ja, da stimmt, da kommen wir auch noch zu. Also ich habe tatsächlich zum ersten Mal Full Metal Jacket gesehen. Und das war zu einer Zeit, ich war noch relativ jung, das müsste so 13, 14, 15 oder sowas müsste ich da gewesen sein. Und ich fand das natürlich auch dann so in der Pubertät mega hammer geil, wie der Typ halt dann die Soldaten am Anfang zusammenhaut und so, ne, und verbal fertig macht und so. Und fand dann die zweite Hälfte auch wesentlich, ja, schon wesentlich schwächer. Ich muss aber sagen, es ist ein Film, der für mich damals relativ konventionell war und einen relativ einfachen Einstieg geboten hat. Ne? Das heißt, man musste erstmal nicht so tief analysieren, man musste auch nicht groß nachgucken, wie man ihn liest und so. War relativ konventionell. Und dann guckt man natürlich später dann so Filme wie 2001 oder A Clockwork Orange. Und die sind dann schon sehr, sehr kompliziert und das ist dann auch, das ist heute mit einem filmwissenschaftlichen Hintergrund und so, verstehe ich das durchaus alles besser und kann mir das einigermaßen erschließen, aber damals war das in keinster Weise möglich, da irgendwie durchzusteigen. Ne? Ja. Man erkennt so ein paar Motive dann schon und man kann sich so ein bisschen durchschlängeln, aber es ist relativ kompliziert. Und wie gesagt, Full Metal Jacket ist dann schon so der konventionellste von ihm. Ich habe jetzt trotzdem in der Vorbereitung auf die heutige Folge schon festgestellt, dass der Film dann doch, wenn man wirklich alles berücksichtigt, die ganzen Dialogzeilen berücksichtigt, die Bilder, die er zeigt und so, wie das alles ästhetisch auch aufgearbeitet ist, dann doch ein ganz schönes filmisches Brett ist. Es ist trotzdem trotz dass er erstmal so konventionell wirkt, weit weg von der Konvention, finde ich. Also was heißt weit weg? Vielleicht sagt ja die Form dann auch noch was darüber, insgesamt über das Werk aus und so. Da werden wir dann drüber reden.
Ja.
Ja, wollen wir einfach mal in den Film einsteigen?
Wir können ja mal, ich würde, also gerade weil ich ja hier geholt wurde.
Ja, erzähl einfach mal ein bisschen.
Ich würde einfach nur mal so ganz kurz vielleicht Kubrick so ein bisschen kurz erzählen.
Mhm, weil, gerne.
Was wieder so sein Werdegang war. Also, weil ich mich ja noch etwas mehr noch mit ihm auseinandergesetzt habe. Mhm. Also er wurde 26. Juli 1928 geboren in New York und hat relativ jung angefangen, eine Kamera zu bekommen und hat Fotos geschossen für das, ich glaube, war es das Look Magazine.
Look Magazine, genau.
Genau. Dafür musste man Fotostories machen. Ich habe auch ein Buch zu Hause. Es gibt so ein Buch, Eyes Wide Closed.
Das wollte ich mir mal holen.
Genau, ja, da oder eine Eyes Wide Open heißt es natürlich. Mhm. Da sind so seine frühen Arbeiten und im Prinzip, man merkt halt sofort, dass er so ein Auge hat für Bilder und Ausschnitte und Geschichten zu erzählen im Prinzip, weil das ja in manchmal 10 Bildern oder so machen musste. Da sind fantastische Bilder drin, also wenn ihr das mal irgendwo seht, holt euch das mal. Und dann hat er im Prinzip angefangen, seine ersten Dokumentarfilme zu drehen. Der erste ging um einen Boxer, den er zum Beispiel auch Fotos drüber gemacht hat. Und dann habe ich gehört, dass er sich halt immer, er hat sich mal sehr viel Geld zusammengeliehen von Zahnärzten und so weiter, damit er seine Filme realisieren konnte. Und die hatten auch immer Vertrauen schon in ihn und haben ihm die gegeben. Er selber hat mir über seine ersten Werke gesagt, also der allererste richtige Spielfilm war ja 1983, Fear and Desire. Oder
83?
53.
Ja.
Entschuldigung. Da steht er selber nicht mehr so richtig dahinter. Und dann ist er, sage ich mal, danach kam 55 Tiger in New York. Und dann kam so sein erster Film, würde ich sagen. Also sein Oeuvre im Prinzip fängt da so an mit The Killing, wo er dann auch relativ schnell schon in Hollywood aufgestiegen ist, so ein bisschen als Wunderkind würde ich jetzt nicht, aber schon so als sehr bekannt auf einmal war. Und The Killing hat im Prinzip Tarantino schon vorweggenommen, also wenn man das mal sehen möchte. Das ist auch so eine asynchrone Gangster-Story, total clever gemacht halt.
Die Anzüge vor allem, ne?
Ja, alles so. Das hat, also wenn man den so sieht und dann mal so ein paar Fiction denkt, dann weiß man schon, wo es her hat. So, und dann kam Wege zum Ruhm, wo ihn Kirk Douglas entdeckt hat und gesagt, du drehst jetzt mir einen Film. Und das ist ja im Prinzip, wenn man es jetzt zu eurer Podcast nehmen möchte, ich finde, das ist ja die Vorlage für 1917. So ein bisschen.
Ja,
also teilweise. Es gibt Szenen, wo die auch losstürmen aus diesen Gräben. Lange Fahrten, lange hinter der Person, ohne Schnitt. Das ist im Prinzip schon, da ist schon auch wieder der Grundstein von 1917 gelegt worden. Und weil das Kirk Douglas so gut gefallen hat, hat er ihn 1960 dann zu Spartacus geholt. Hat im Prinzip den alten Regisseur rausgeworfen, weil er mit dem nicht klarkam. Dann hat er Kubrick dazu geholt, der musste den fertig drehen. Und das war der Punkt, wo Kubrick gesagt hat, jetzt bin ich fertig mit Hollywood. Es geht mir auf den Sack, nach Leuten zu arbeiten, wo ich keine Kontrolle hatte. Das hat sich nochmal verstärkt bei Lolita, weil Lolita ja ein extrem kontroverses Buch war und er das verfilmen sollte und die Leute gesagt haben, es ist unverfilmbar und er hat es gemacht. Und dann wurde ihm da ja auch wieder so eine Zensurkeule aufgedrückt, dass er im Prinzip diese Beziehungen immer nur andeuten durfte zwischen dem Mädchen und dem Lehrer. Und deswegen hat er sich dann verabschiedet, ist nach England gegangen und hat ab da Filme so gedreht, wie er das wollte. Er hat sie immer selber geschrieben, Regie geführt, produziert, Schnitt, alles in seiner Hand. Und das Gute war bei ihm, dass er konnte Filme mit ganz wenig Budget drehen. Und konnte sich aber dadurch auch so viel Zeit lassen, wie er wollte.
Ja, ja.
Und also, wie gesagt, wenn man mal so über ihn liest, wie viel Recherchearbeit er in Filme gelegt hat, das ist unglaublich. Eine der schönsten Storys ist ja über Dr. Seltsam, wo er den, Dr. Seltsam ist ja im Prinzip eine Satire über den Krieg oder über die Regierung.
Den Umgang auch mit Atombomben.
Genau, und so. Ja. Ne? Und er hat ja da so einen B-52-Bomber, das Cockpit nachgebaut. Und dann, also er hat dieses Cockpit nachgebaut, was man sieht, wo die Atombombe drinne fliegt, mit dem Texaner. Und die NASA hat sich dann, das Militär hat sich dann nach ihm gemeldet, ob er ein Spion wäre, weil er im Prinzip dieses Cockpit so originalgetreu nachgebaut hat, weil das der B-52 war so Geheimhaltungsstufe, sonst was, und keiner durfte das wissen. Und er hat den so originalgetreu nachgebaut, nur mit dem Wissen über andere Bücher und über andere Flugzeuge.
Ja.
Dass die gesagt haben, das kann doch gar nicht sein, dass er sowas hinkriegt. Also
ich glaube, ich habe mal gelesen, 40 Bücher oder sowas hat er zum Thema gelesen für Dr. Seltsam.
Genau, also das ist das ist halt unglaublich so. Das war 64, dann kam 68, 2001, einer der tollsten Sci-Fi-Filme aller Zeiten.
Der die Frage aufwarf, ob nicht Stanley Kubrick die Mondlandung
gefilmt hat. Außerdem, aber da will ich jetzt gar nicht drüber reden, weil sonst kommen wir ins Schwärmen bei dem Film, das ist so... dann 71 kam Uhrwerk Orange, Clockwork Orange, der ja auch im Prinzip, das Tolle ist ja bei ihm, dass er irgendwie, er hat für jedes Genre einmal abgeliefert. Er hat einen Horrorfilm gemacht, er hat einen Science-Fiction-Film gemacht, er hat einen Antikriegsfilm gemacht oder zweimal. Mhm. Ne? Er hat eine Gesellschaftskritik gemacht und einen Horrorfilm. Also es steckt immer überall, also er hat jedes Genre einmal bedient.
Ein echter Western fehlt noch.
Ja,
den werden wir leider auch nicht mehr bekommen.
Das
wäre noch so ein Ding gewesen.
Das stimmt. Ja, gut, vielleicht war ihm das zu einfach.
Kann sein, gerade zu der Zeit galt glaube ich, Western auch schon so ziemlich als tot nach John Wayne. Und
vielleicht könnte man auch Clockwork Orange entfernt als eine Art Western betrachten in gewissen Szenen zu Beginn vielleicht. Aber dann wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, das wird zu kompliziert.
Okay, steile These. Ja, und er hat sich auch immer leider viel zu viel Zeit gelassen für Filme. Ne? Also,
sehr lange, ja.
Sein größtes Projekt war eigentlich immer ein Film über Napoleon. Ha. Den musste er dann fallen lassen, weil ein Jahr bevor er Napoleon machen wollte, kam ein Napoleon-Film raus, der gefloppt ist und im Studio war es zu heiß, noch einen zu machen. Ja. Deswegen hat er Barry Lyndon gemacht.
Ja.
Das ist im Prinzip eine Story auch eines, keines Kriegsherrn ist, sondern jemanden, der aufsteigt in der Renaissance und wieder fällt, über 3 Stunden und musste halt dann das machen. Und genauso ist er eigentlich auch mit Full Metal Jacket viel zu viele Jahre zu spät. Ich meine, 87 kam der raus. Mhm. Er hat 80.
Ja.
Und dann hat er hatte vorher schon damit angefangen und im Prinzip hat er noch 7 Jahre gebraucht, um den Film zu
realisieren. Nadja, ich habe das heute nochmal recherchiert. Er wollte wohl wesentlich früher eben einen Film zum Vietnamkrieg machen.
Ja.
Aber das Problem ist, dass 1979 halt Apocalypse Now rauskam. Und da haben sie halt gesagt, ja gut, da muss ich jetzt erstmal ein bisschen warten.
Ja, ja. Ja, oder der ist ja auch, ne? Naja. Das war halt immer so. Und zum Beispiel wollte er ja auch einen Film über den Holocaust machen. Und der sollte heißen The Aryan Papers. Und dann hat er aber gesehen, Schindlers Listen hat gesagt, ja gut, dann brauchst du jetzt auch nicht mehr machen, weil der war im Prinzip das, ehrlich gesagt, das hätte er werden sollen. Also er war so schon so fasziniert davon.
Steven Spielberg hätte alles zu dem Thema gesagt.
Genau, hätte alles zu dem Thema gesagt. Deswegen, dann kam Full Metal Jacket, Eyes Wide Shut als letztes Projekt und den konnte er noch gerade so fertig schneiden und kurz vor der Premiere, eine Woche davor, ist er leider verstorben.
Ja.
Wie ich ja schon gesagt habe, einer der ganz, ganz Großen und seinem Werk gerecht zu werden. Viel Spaß damit.
Ja.
Wir versuchen das heute mal.
Das ist ja sowieso eine ganz große Frage gewesen. Ich habe das schon angedeutet. Wo fängt man bei Stanley Kubrick an? Wir haben das jetzt so gemacht oder uns so gedacht, okay, wir haben jetzt hier einen Kriegsfilm, einen Antikriegsfilm bereits besprochen mit 1917, gleich zu Beginn unseres Podcasts in der allerersten Folge. Und hey, wenn man sich Kubrick nähert, wir hatten da keinen wirklichen Plan und haben doch gedacht, hey, dann nehmen wir doch einfach einen weiteren Kriegsfilm, ne? Der allerdings sich schon sehr, sehr abhebt, kann man schon sagen, von anderen Antikriegsfilmen. Natürlich was komplett anderes ist als 1917. Allerdings mit ähnlichen Thematiken, wie wir da dann vielleicht feststellen werden. Aber du hast gerade hier so einen riesen Abriss gebracht über das Werk von Stanley Kubrick. Ja. Wo würdest du denn Full Metal Jacket einordnen in sein Oeuvre? Vielleicht qualitativ oder was du vielleicht, wo er sich vielleicht unterscheidet, abgesehen von der Thematik natürlich von anderen Filmen.
Ja gut, da bist du bei mir falsch ein bisschen. Also ich finde halt alles ab Dr. Seltsam grandios. Und der Einzige, der da immer abfällt, wenn man das so möchte, ist halt Barry Lyndon, weil ich auch zugeben muss, dass ich den wirklich erst einmal nur gesehen habe. Mhm. Aber ich weiß genau, dass er, glaube ich, beim zweiten und dritten Mal extrem wachsen wird. Weil da, glaube ich, viel mehr drin steckt, als man, wenn ich nämlich heutzutage irgendwelche kurzen Szenen nur aus diesem Film sehe, denke ich mir schon, das ist unglaublich. Das, ist, das sieht alles aus wie ein Gemälde, was er da gemacht hat. Ja. Und ihr habt ja in eurer letzten Folge gesagt, dass ihr noch nicht so Freunde seid von Bewertungen, aber das ist für mich alles 5 Sterne, was soll ich sagen? Also da kann ich, ich kann da keine Abstufung mehr machen. Mhm. Also er ist halt, ich finde ihn gerade eigentlich von seinem Ansatz her, dass er so anders an Vietnam rangeht, dass er dieses, dass er den Horror des Vietnamkriegs nicht im Krieg sieht, sondern schon davor beginnt. Mhm. Diesen Ansatz finde ich super clever, weil alle anderen Kriegsfilme fangen immer dann an, wenn es losgeht. Hm. Dann, wenn wir, um beim Zitat zu bleiben, endlich mal in der Scheiße stecken.
Ja.
Aber im Prinzip ist der Horror ja schon, oder das Schlimmste ist schon diese Ausbildung. Hm. Weil das kann nicht gesund sein, was da passiert.
Wird ja auch gezeigt dann
deswegen,
gegen Ende des ersten Aktes.
Also deswegen finde ich die Herangehensweise so frisch auch.
Ja.
Also weil das auch Jeder, der es heute macht, hat schon verloren, weil er hat es schon gemacht. Und das ist ja auch so ein Ding bei Kubrick, dass er so oft zitiert wird. Ich meine, eigentlich, wenn man es genau nimmt, ne, haben wir alle Kubrick vorher schon gesehen. Hm. Hoffe ich jetzt, weil im Prinzip in jeder 10. Simpsons-Folge irgendein Zitat davon kommt. Ja. Also wenn du, ich meine, allein wenn du Weltraumszene siehst und oder ich muss mich immer dran denken, weißt du, wo ich zum ersten Mal Kubrick gesehen habe? Wirklich das allererste Mal. Werner 1. Die Werner 1. Weil Werner 1 ist ja, habt ihr den gesehen?
Ja.
Da gibt es so eine Szene, da stellen die so einen Bierkasten hin und das soll eine Verarsche sein zu den Monolithen.
Ach so,
Und dann kommen die und dann nehmen die den raus zu, dann kam Zarathustra, und öffnen das Bier, trinken das und da eigentlich im Prinzip hat man ja Kubrick schon gesehen.
Und dann
sieht man diese Filme und stellt so fest, ach, da ist das her. Hm. Ach, das. Und deswegen, jeder bezieht sich ja auf den, egal welchen Film du nimmst. Das ist Augen aufhalten, Tropfen reinmachen. Ich meine, alles schon 100-mal Hommagen gesehen. Ne?
Ja.
Das ist irre.
Wie war so der Eindruck vom im Vergleich zum Rest der Runde, dem Kubrick-Neuling?
Oder wie war dein Eindruck von dem Film vielleicht?
Fangen wir so. Also es klang ja jetzt schon so ein bisschen an, dass ihr der Meinung seid, dass das der konventionellste oder der Film Kubricks mit dem leichtesten Zugang ist. Hm. Dem würde ich auch ein Stück weit zustimmen. Das ging mir auch so gleich bei der ersten Sichtung, dass gerade der erste Teil natürlich auch schon mit dem Vorwissen aus ein paar Szenen dass der am leichtesten, sage ich mal, erschließbar ist. Hm. Und der zweite Teil eigentlich auch, wobei da natürlich ein harter Bruch stattfindet, da gehen wir mit Sicherheit noch drauf ein. Aber so an sich hat mir erstmal die Thematik Vietnamkrieg, diese ganze Rahmenhandlung, diese, sage ich mal, pazifistische Meinungshaltung Kubricks gegenüber Krieg allgemein. Ich glaube, Full Metal Jacket kann man jetzt nicht als Kriegsfilm, als Antikriegsfilm nur auf den Vietnamkrieg münzen. Mhm. Und da fand ich den schon erschließbar, ansprechend, aber man hat schon so eine Vorahnung oder man hat so gewisse Punkte in sich, die schon so rumwabern, dass man darüber nachdenkt, was will er uns denn eigentlich sagen? Ist zum Beispiel die Eröffnungsszene, wird den jungen Rekruten, werden denen halt nur die Haare abgeschnitten, damit sie keine Läuse bekommen oder was hat das für einen Grund?
Ja.
Da sind ja tiefere Mechanismen drin, die man allerdings auch erstmal erschließen muss. Deswegen dieses Argument, der Film ist leicht erschließbar, ja, auf jeden Fall, aber er funktioniert genauso gut auf einer sehr, sehr komplexen und, sage ich mal, verklausulierten Ebene, der man sich allerdings öffnen kann, wenn man sich ein wenig für die Thematik Krieg oder für so eine gewisse Art der Erinnerungskultur an Krieg, sei es jetzt der Zweite Weltkrieg, der Vietnamkrieg, der Kalte Krieg, wenn man sich dem so ein bisschen kritisch gegenüberstellt, um das so innerhalb des Films Full Metal Jacket zu reflektieren, dann kommen da, denke ich mal, nach einer gewissen Zeit, vielleicht muss man den Film auch 2, 3, 4 Mal gesehen haben, um da von selbst auf alle Motive oder auf alle Absichten Kubricks zu kommen oder zumindest auf die Kernthemen. Aber ich würde auf jeden Fall beipflichten, ohne 2001 gesehen zu haben, ohne alle anderen Filme außer The Shining gesehen zu haben, ist Full Metal Jacket auf jeden Fall ein sehr zugänglicher Film, den man sich anschauen sollte.
Ja, ich glaube, dass diese phasenweise Konventionalität, wir schneiden mal kurz, warte mal, was ist denn, wollt ihr das Licht anhaben?
Oder? Ja. Ja, klar.
Jetzt mal drauf.
Schneidet ihr, ja?
Das schneidet noch was.
Ja. Okay.
Ach so, ja.
Steckdose ist raus, ja klar.
Ach so, weil. Ach so, brauchst du jetzt irgendwie? Nein, alles gut. Okay, ich dachte nur, weil ich könnte auch bald nichts mehr lesen, oder?
Nee, alles gut.
Bis jetzt habe ich es nur einfacher machen für alle. Egal.
Okay,
gut, alles klar. Schön.
Hast du einen Faden?
Ja, okay. Ich habe einen Faden. Ich muss mal überlegen, was du als letztes gesagt hast gerade.
Konventioneller?
Genau. Richtig. Es ist ja schon ganz interessant, dass du den Film auch in gewisser Weise ein bisschen zugänglicher und konventioneller fandest. Ich finde das, also das klang ja schon an, das haben wir, das fanden wir ja auch durchaus. Und ich glaube, das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass sich Kubrick auch mit dem Vietnamkrieg eben ein realistisches Szenario natürlich genommen hat und dann natürlich nicht irgendwie da so ein bisschen abgespaced rangehen kann. Ich meine, er könnte es natürlich schon machen, aber es ist, gerade Apocalypse Now ist ja zum Beispiel auch jetzt nicht alles andere als konventionelles Kino. Das ist ganz interessant, das mit dem Vietnamkrieg in Verbindung zu bringen. Ich möchte trotzdem mal was loswerden, was mir in der Recherche aufgefallen ist, denn ich habe mir natürlich auch so ein bisschen was durchgelesen zu dem Film und habe die These gelesen, dass Full Metal Jacket eigentlich gar kein Film über den Vietnamkrieg ist, sondern dass es auch ein Film über den Krieg im Allgemeinen sein könnte, beziehungsweise, dass es eigentlich ein Film darüber ist, wie das Individuum Mensch zerstört wird in der Vorbereitung auf den Krieg, wenn man so möchte. Ne? Und das ist ja was wir eigentlich zu Beginn des Films, gerade in dieser Eröffnungsszene, die du beschrieben hast, schon direkt sehen. Ja, also dieses Abschneiden der Haare, ja, dieses vollkommene, also dieses symbolische Loswerden des Individuums, wenn man so möchte, und dieses Angleichen. Ja, man sieht immer noch in dieser ersten Szene, dass diese Menschen eigentlich ziemlich unterschiedlich sind. Ne? Man sieht noch so das Lächeln von Private Joker, man sieht so dieses leichte Lächeln von Private Paula oder Pyle heißt er, glaube ich, im Original. Und das zieht sich, glaube ich, so durch den ganzen, durch diese ganze erste Hälfte durch, ja, dass es im Endeffekt so ein Angleichen geben muss, was das Militär eben anstrebt. Was wir auch eben auf symbolischer Ebene ganz, ganz oft sehen, durch das gleichzeitige Marschieren, ne? Sergeant Hartman, ne? Gunnery Sergeant Hartman heißt er im Film, eben diese einzelnen Menschen immer wieder unterbricht, so diese individuellen Ausbrüche, die sie haben, wie dieser Witz von Private Joker, ne? Ist das etwa John Wayne oder bin ich das, ne? Dass er das dann zurechtrückt und die Menschen eben eingliedern möchte, ja? Im Prinzip, und da kommt ja diese Nachricht rüber, dass im Krieg eben nur diese Todesmaschinen gebraucht werden, die eben kompromisslos sind und eben, das ist auch so ein Zitat, eben jeden Menschen ohne zu zögern umbringen sollen oder jeden Feind. Ja,
klar.
Das ist im Prinzip das, was wir in der ersten Hälfte sehen. Aber gleichzeitig eben, dass das eigentlich nicht gelingt. Ne? Also dass es ja immer wieder diese Auswüchse gibt und das ist ja, dass wir ja dann ein Individuum haben mit Private Pyle, der ja dem entgegensteht und der ja dann daran scheitert, ja, der ja im Prinzip der einzige Supersoldat ist, wenn man so möchte.
Können wir uns auf Private Paula einigen?
Okay, einigen wir uns auf Private Paula, ja. Private Pyle. Ich habe ihn vorhin zum ersten Mal in Englisch gelesen,
ja.
Deswegen muss ich... Private Paula. Dann sagen wir Private Paula.
Ne? Lawrence von Arabien oder was?
Ja, genau. Da haben wir so diesen ersten Spruch.
Wir müssen jetzt mal diese Sprüche aufeinander.
Ja, dann also, erzähl, dann
hat also dieser, komm, dieser. Ja, aber nein, ich gebe dir natürlich recht. Na klar, also das ist natürlich das Gleichschaltung von Leuten ohne Sinn und Verstand, die Tötungsmaschinen sind. Genau, das wird ja auch gesagt. Also klar.
Genau.
Ja, du nimmst ihnen alles weg und brichst sie auf irgendeine Art und Weise, dass sie dann nur noch funktionieren. Das ist der Sinn.
Genau.
Also gerade, man sieht es ja gleich zu Anfang, 20 Einstellungen, Nahaufnahmen, man sieht den Kopf von 20 jungen Männern, alle mit unterschiedlicher Mimik, mit unterschiedlichen Frisuren, die alle, ja, sag ich mal, irgendwie angeglichen werden, analogisiert werden zu, ja, also ihm wird auch sozusagen die Identität geraubt, wie du es schon gesagt hattest, da gerade auch, sag ich mal, Haare an sich in unserer westlichen Kultur ja schon irgendwie eine Art Identität oder Statussymbol sind. Mit unserer Frisuren sollen was aussagen, unsere Frisuren sind wichtig, unsere Frisuren werden gepflegt und sollen eine gewisse Identität übermitteln, mit der man sich, sag ich mal, in seiner Peer Group etc. irgendwie identifiziert oder sich angleichen möchte, Gruppenzugehörigkeit etc. Und das wird schon in der ersten Szene, womit wir aber eigentlich schon mittendrin im Film sind, im Kernthema des Films gezeigt. Also es wurde auch oft in Kritiken genannt, diese Metamorphose. Da beginnt sie mit dieser, Entmenschlichung würde ich da noch nicht sagen, aber mit dieser Niederträchtigung, dass zumindest ein Stück wichtiger Identität junger Männer geklaut wird.
Ja. Ja, also im Prinzip diese erste Szene, wie hast du beim ersten Mal empfunden? Also ich komme da ja immer nicht drum herum, dass ich es eigentlich super witzig finde. Ist es ja super witzig und das Schöne ist eigentlich daran, dass du ja, also diese ersten 10 Minuten, die eine reine Beleidigungsorgie sind. Und da muss man ja auch sagen, dass dieser Sergeant Hartman ja ein echter Sergeant Hartman war. Das ist kein gecasteter Schauspieler, also es gab Schauspieler dafür und er war am Set nur, um zu überwachen, dass er, wie nennt man das, so ein Instructor, der halt auch guckt, dass alles richtig ist und akkurat ist. Und dann hat er irgendwann einfach, Kubrick hat halt gesehen, wie er irgendwie Leute 15 Minuten am Stück beleidigen kann und dann hat er gesagt, gut, dann machst du das halt. Und ich habe auch noch gelesen, dass er auch ihn vor den anderen Schauspielern isoliert hat, damit die nicht Freunde werden, damit die weiterhin so eine Distanz zu ihm aufbauen können, damit das auch weiterhin wirkt. Ja, wollt ihr mal ein paar Sprüche haben?
Ja, gerne. Leg los.
Also es ist halt, weißt du, ikonisch ist halt so. Wo fange ich jetzt an? Man hat sie beschissen, Private Cowboy. Das Beste von ihnen ist, dass Brauner so seinen Arsch ihrer Mutter runtergelaufen. Nur Stiere und Schwule kommen aus Texas. Nach einem Stier sehen sie aber nicht aus. Sie sind doch so ein Typ, sie ficken einen in den Arsch und haben dann nicht mal den Anstand, den auch noch einen runterzuholen.
Ich muss dazu sagen, das ist nicht für Kinder, unser Podcast.
Ne? Echt? Dann müsst ihr das schneiden.
Bitte erst ab 18.
Aber du kannst das anklicken bei Podcast.
Ja, freizügige Sprache.
Ist immer an bei uns. Ja, ja und so weiter. Also er geht halt los, beleidigt jeden, gibt auch jeden neuen Namen. Das ist ja auch in so einem Punkt. Das ist halt der witzig ist. Das ist der Private Joker, Private Paula, weil er Lawrence den Namen nicht leiden kann. Dann Private Cowboy ist noch ganz wichtig und Private Schneewittchen. Die so, wo wir mitkriegen, dass sie die Namen bekommen. Und im Prinzip finde ich eigentlich das Schöne daran, dass man ich fand das am Abend beim ersten Gucken, fand ich das super unterhaltsam und witzig, was er da macht. Und dann geht das ja weiter. Und dann gehen 10 Minuten um. Und dann geht eine Viertelstunde um und du denkst, Alter, es reicht jetzt auch langsam. Es kippt halt dieses Gefühl in einen, dass man kriegt man ein schlechtes Gefühl. Man sieht auch, wie es den Leuten dabei geht und was mit denen das macht. Und dann irgendwann kriegt man immer schlechtere Gefühle. Und das ist eigentlich das, was diese erste Hälfte so fantastisch macht, dass das einen auf einmal Unbehagen bereitet und man nicht mehr über alles lachen kann, weil wieder Private Paula dran ist und er ist ja der, auf den das abgesehen hat. Weil seinen Arsch nicht den Kletter.
Ab wann hattest du so ein richtig schlechtes Gewissen, weißt du es? Oder was würdest du sagen, so ab welchem Punkt?
Ich glaube, es hat in dieser Szene dann gekippt, wo sie nachdem die Feldkiste nicht abgeschlossen war.
Ja, das wollte ich gerade.
Ja, also die Feldkiste ist, also wie gesagt, man hat halt eine Gruppe von mehr Leuten und dann sieht man halt, wie die immer gedrillt werden, dann müssen sie marschieren, dann müssen sie trainieren. Dann kommt aus dem Off dann immer so die Stimme von Joker, weil das ist eigentlich unsere Hauptperson. Und es geht halt eine Weile gut, bis dann Private Paula den richtigen großen Fehler macht und seine Feldkiste nicht abschließt. Und hat noch einen Krapfen drin und dann kippt ja die Gruppe, weil jedes Mal, wenn er jetzt einen Fehler macht, muss die Gruppe für büßen. Und nachdem das dann noch zwei, dreimal passiert ist, gibt es ja diese Szene in der Nacht, wo sie ihn alle festhalten, und Seife in ein Handtuch einwickeln und jeder sozusagen einmal draufschlagen darf. Und nachdem er dann schreit und auch Joker dann, der eigentlich ja jetzt für ihn die Bezugsperson war, also er wurde ihm ja zugeteilt, damit er ihm aufbaut und dann auch noch zuschlägt, ab da kippt halt das Ganze extrem. Du siehst dann auch, wie Private Paula dann nicht mehr ganz so gut rauskommt, psychisch oder physisch, psychisch.
Was wir in der Folge eben auch sehen, ist diese, wenn man so möchte, vollendete Individualisierung, die man so an ihm sieht, weil man sieht nur noch dieses leere Gesicht eigentlich, was eigentlich überhaupt keinen Menschen mehr kennzeichnet. Und das ist absolut richtig. Also, dass er im Prinzip durch die Gruppe dann auch so reingebracht wird, ne? Oder in die Gruppe, wenn man so möchte, gewaltsam integriert wird, ne? Und trotzdem gibt es ja eine Person, die sich während dieser ganzen Geschichte immer noch das Menschsein, wenn man so möchte, behält. Und das ist ja Joker, ne? Weil er ist es ja, der dann, wo wir dann diese Einstellung von ihm haben, der dann sich die Ohren zuhält, während Private Paula, ich wollte jetzt wieder Dings sagen, weil sich die Ohren zuhält, weil er dieses Weinen und dieses Wimmern nicht ertragen kann. Ne? Und er steht dann eben stellvertretend dafür für einen Soldaten, der das eben nicht so akzeptiert. Ne?
Ja. Wobei man ja ganz klar sagen muss, dass er, das heißt übrigens, ich glaube, Blanket Party. Und das ist, sage ich mal, eine offizielle Foltermethode, dass man das Stück Seife in das Handtuch einwickelt. Ja. Unter, sage ich mal, Rekruten, unter Soldaten, unter gleichrangigen Soldaten, um sich, sage ich mal, abzureagieren und den anderen für diese Kollektivstrafen zu bestrafen. Und ab diesem Punkt, du hattest schon gesagt, da kippte dann so ein bisschen die Stimmung. Also kurz davor, als diese Kiste ausgekippt wurde. Und danach kam ja dann... baute sich so langsam diese Szene auf, dass so dieser Hass auf Private Paula ausbrach. Und ab diesem Punkt verlor er, glaube ich, so diesen letzten Funken Vertrauen, da ja auch dann Joker, ich nenne jetzt einfach mal Joker, auf ihn ebenso einschlug. Er hielt sich dann zwar die Ohren zu, hat das, glaube ich, so ein bisschen bereut. Er wird auch noch mal was bereuen im zweiten Teil, wo er, sage ich mal, auch so dieses...
um die Ecke.
Stück, Rückgrat, nenne ich es einfach mal, an den Türrahmen hängt. Und ab diesem Zeitpunkt des Folterns, des Schlagens von Private Paula beginnt er ja dann die vollständige Metamorphose anzunehmen. Er hat sich gewandelt, wie du es schon sagst, zu einer Kampfmaschine, zu einer Killermaschine. Ich würde einfach mal sagen, um auf was anderes hinzuweisen, zu einem Monster, das ja am Ende, ich nehme es jetzt schon mal vorweg, seinen Schöpfer, Gunnery Sergeant Hartman, tötet. Und wenn man jetzt ganz weit in der Filmgeschichte zurückgeht, kann man da eine Parallele zu Frankenstein erkennen.
Okay,
verstehe. Ja, Frankenstein wurde ja auch von seinem eigenen Monster immerhin bedroht, nicht getötet. Ja. Da kam dann ein bisschen was dazwischen. Aber immerhin gab es da ja eine körperliche Auseinandersetzung, die hier jetzt zu Ende gebracht wurde. Wenn man die Parallele so sehen möchte und das so deuten möchte, macht das auf jeden Fall Sinn, dass dieses Monster, dieses Kunstprodukt, dieses entmenschlichte Individuum dann letztendlich seinen Schöpfer und dann auch sich selbst ermordet. Ja, das ist dann wiederum auch die einzige, sage ich mal, menschliche Lösung aus diesem unmenschlichen Wesen. So könnte man es vielleicht sagen.
Ja, obwohl er ja auch, ich meine, es kippt zwar dann und man sieht halt, dass er langsam durchdreht, leerer Blick, wie du gesagt hast, er fängt ja an, mit seiner Waffe zu reden und so weiter. Und dann wird er aber auch irgendwann ja wieder gelobt. Also er wird ja eigentlich gefasst, weil er sehr gut schießen kann und selbst General Hartman sagt halt, jetzt haben wir endlich was gefunden, was wahrscheinlich zu dir passt. Und eigentlich wäre ja alles gut. Und sie werden ja sogar, sie werden dann vereidigt.
Oder? Ja.
Und es ist ja der letzte Abend in Paris Island, so wie das sich nennt. Ja, und dann gibt es ja diese berühmte Szene auf dem Klo. Die habe ich damit zum Beispiel auch im Fernsehen gesehen und meine Oma noch zusammen. Ja. Meine Oma so, du musst doch weggucken. Also das fand ich super. Also das Faszinierende noch an dieser Szene ist, also das mit dem Schöpfer ist auf jeden Fall richtig. Aber General Hartman, er schafft es nicht mal in dem Moment, wenn einer Typ mit einer geladenen Waffe vor ihm steht, aufzuhören, er zu sein.
Ja.
Das ist krass. Ja. Dieses, dass er es nicht schafft, dann menschlich zu werden, sich zurückzufahren, sondern er beleidigt ihn weiterhin. Sie sind so dumm, Private Paula, legen Sie diese scheiß Waffe weg und ich reiß Ihnen den Arsch auf. Und es gibt nicht einen Funken Menschlichkeit oder Zugeständnis zu dem, was da gerade passiert, sondern er muss weitermachen, weil er der harte Ausbilder ist und da kommt er nicht raus.
Der Hard Man.
Aber im Prinzip ist ja auch diese Situation bis zu dem Schuss, wo Private Hartman Gunnery Sergeant Hartman überhaupt keinen Einfluss mehr drauf hat, weil sie so schnell geschieht, ist diese Situation ja eigentlich nichts Besonderes. Also diese ganzen Rekruten, die ja sowieso, denke ich mal, einen Hass auf den Sergeant haben, haben ja an vielen Stellen eine Waffe in der Hand. Und trotzdem bestand ja schon im Vorhinein immer dieser harte, schroffe Ton. Und selbst in der Situation war ja eigentlich nichts neu, außer vielleicht der Ort, die Zeit, dass jemand um, ich sag mal jetzt einfach 2 Uhr nachts mit einem Gewehr auf dem Klo ist. Aber es wurde ihnen ja auch wiederum so beigebracht, das Gewehr als Freundin, als ja Liebchen zu sehen. Und insofern ist die Situation gar nicht so verwunderlich gewesen, dass ihm das jetzt nicht dumpf aufschlägt, dass da jemand mit seiner Waffe, also ich glaube, das ist auch diese Wunschvorstellung. Man
sieht ja trotzdem, wie er, du siehst ja, dass dieser jetzt völlig entrückt ist. Also er ist er atmet schwer, er guckt noch irrer als vorher. Und man muss ja merken, dass da gerade es nicht der normale Alltag ist, selbst wenn er leer guckt und seine Waffe putzt, aber jetzt ist ja nochmal, da ist ja nochmal eine Spur draufgelegt worden. Ja.
Das Problem ist, dass man, glaube ich, oder dass der Film eigentlich zeigt, dass dieses US-amerikanische Marine Corps Ausbildungscamp eigentlich so das Ziel hat, schon die Menschen so zu diesen Killermaschinen zu machen, zu diesen kompromisslosen Killermaschinen, dass allerdings nicht vorgesehen ist, dass sie psychisch gebrochen werden und eben jeglichen Punkt von Individualität verlieren. Das sieht man ja auch bei den anderen Leuten, wie eben zum Beispiel bei Private Joker, der ja dann auch so ganz komisch rüberschaut, wenn Private Paula mit seiner Waffe spricht. Ne? Und irgendwie ist das alles nicht so normal. Ne? Und es wird auch nicht als normal oder als alltäglich so anerkannt. Ne? Und eigentlich sehen wir ja dann mit, gerade in dieser Kloszene, wie dann jemand tatsächlich jegliches Menschsein abgelegt hat und sich nur noch in diesem Militärjargon irgendwie verargumentieren kann. Ne? Wir sehen ja dann, wie er dann aufsteht und so diese ganzen Kommandos nochmal so perfekt abspult eigentlich vor seinem Tod. Ne? Es ist eigentlich nur noch so dieser lebendige Supersoldat und es ist eigentlich nicht mal das, was das Marine Corps vielleicht produzieren wollte. Ich glaube, das Ideal, was das Marine Corps produzieren wollte, sehen wir dann eigentlich in Teil 2. Allerdings auch nicht so, kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu, weil es da ein Dilemma gibt. Es gibt da, glaube ich, ein wahnsinniges Dilemma zwischen, wie bringe ich diese ganzen Menschen auf eine Linie und lasse sie gegen einen Feind kämpfen, kompromisslos kämpfen und bewahre zum anderen noch die Individualität und die psychische Gesundheit vor allem dieser Menschen. Ich glaube, das sind so zwei Sachen, die dieses Marine Corps nicht vollbringen kann insgesamt. Weil diese Erwartungen einfach so groß sind, dass sie, wenn der Mensch immer noch Mensch ist, nicht erfüllt werden können. Ja. Ich weiß nicht, wollt ihr zu dem Thema noch was sagen? Weil ich hätte eine schöne Überleitung für Teil.
Es gibt keine schöne Überleitung, weil die schöne Überleitung ist Schnitt.
Katz.
So wie im Film.
Ja.
Und dann sehen wir, was sehen wir denn? Hubschrauber fliegen und, wir sehen eine Prostituierte.
Ja, ich möchte aber vorher noch was zu sagen.
Ja, mach das.
Weil ich habe am Anfang gesagt, dass ich die These gelesen habe, dass es kein Film über den Vietnamkrieg ist. Und ich glaube, das stimmt so nicht. Ich glaube, der Film ist neben diesem großen Thema Individualität und Gemeinschaft auch immer noch ein Film über spezifisch den Vietnamkrieg. Und das sehen wir bereits in dieser ersten Hälfte meiner Ansicht nach schon vorbereitet. Denn diese ganzen Individuen, wo ja der Mensch aus ihnen rausgetrieben wird, die sollen ja zu einer Gemeinschaft gehören. Das ist ja das Ziel im Endeffekt. Und man muss sich ja die Frage stellen, wie sieht diese Gemeinschaft eigentlich aus? Und darauf gibt es schon in dieser ersten Hälfte eigentlich Hinweise. Zum einen soll diese Gemeinschaft eine spezifisch männliche sein. Sehr, sehr, also allein dadurch, dass das alles Männer sind. Und dann aber auch artikuliert darin, in dieser schönen Szene, weiß nicht, hast du den Spruch mit, das ist mein Dings und das ist mein Gewehr?
wo sie auf ihre. Ne?
Ja. Das ist für Verkehr, ja.
Ja, genau.
Richtig. Ja, genau. Ja. Nee, den habe ich nicht.
Spezifisch männliche, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Mhm. Eine spezifisch männliche, zum einen eine spezifisch christliche, ja, also so eine, also im Prinzip eine religiöse, die das Marine Corps im Prinzip als etwas spezifisch Gutes zeichnet. Und es muss ja dann was spezifisch Böses als Gegenstück geben, gegen das man kämpft. Ne? Und als etwas nicht Schwules und nicht Kommunistisches. Ja, Kommunismus wird auch in dieser ersten Hälfte bereits geprägt. Und bis auf das Schwule, Homosexuelle und so weiter, soweit geht der Film nicht, das irgendwie darzustellen oder so. Aber so diese, die Gegeneigenschaften zu der Gemeinschaft, die in diesem ersten Film, in dieser ersten Hälfte gebildet wird, ich glaube, dieses Gegenstück finden wir dann in spezifischer Weise propagiert in der zweiten Hälfte von Full Metal Jacket.
Mhm. Können wir da noch mal?
Ich gehe noch ein bisschen spezifischer darauf ein. Dann.
Ja, okay, gut. Ich konnte jetzt nicht mehr ganz
voll. Aber der Lukas meldet sich gerade.
Ja, nee, wolltest du noch was sagen, Tom?
Ich wollte noch was sagen, aber erzähl erstmal, ich denke noch kurz drüber nach.
Ich würde vielleicht noch ein Stück weiter zurückgehen, denn gerade bei der ersten Sichtung ist mir wirklich störend dieser harte Cut aufgefallen. Mhm. Man darf es vorwegnehmen, Private Paula hat sich selbst umgebracht, hat sich einen Kopfschuss gegeben, der wirklich sehr drastisch und sehr deutlich gezeigt wird. Hm. Danach kommt erstmal nichts. Es ist ja eine sehr, also vom Soundtrack her, sehr dunkel, sehr düster. Klingt vielleicht auch etwas, also bei mir zumindest so mitleidserweckend. Mhm. Und ich war überhaupt nicht in der Stimmung, mir nach diesem harten Schnitt
These Boots
Are Made for Walking von Sinatra anzuhören. Mhm. Ich glaube, da müssen wir nochmal vielleicht drauf eingehen, warum dieser harte, oder was eine plausible Erklärung ist, warum dieser harte Schnitt so zustande kam. Weil auf die Draufsicht macht es erstmal irgendwie keinen Sinn, nach dieser dramatischen Szene dann so reinzuhauen, alles irgendwie ad acta zu legen, um einen neuen Teil einzuleiten. Also das wäre relativ schroff, aber es passt wiederum genau zum Vietnamkrieg, was du meintest, dass schon dieser Vietnam-Vibe übertragen wird, indem man, sage ich mal, so diese Musik der 68er einbringt, was so ein bisschen auch so diese Popkultur mit dem Vietnamkrieg vermischt und dahingehend in die Zukunft der 80er, 90er, 70er, 80er, 90er, in der der Vietnamkrieg vielleicht in einer gewissen Erinnerungskultur verarbeitet werden sollte, hat man sich vielleicht nicht an die Gräueltaten erinnert, sondern eher an die Musik, an die Frauen, an die Drogen, an die, Partys und Exzesse des Vietnamkriegs, die übertragen wurden durch die Musik. Das heißt, man hört die Musik der Zeit, hat die Szene im Kopf, vergisst aber das den ganzen Schrecken drumherum. Und das hat für mich so eine Art Ablenkung oder sag mal Volkslenkung, dass man irgendwie poppige, schrille Musik bringt, die eingängig ist, die Spaß macht, die gute Laune bereitet. Aber das Ganze, was drumherum stattfand, unter anderem der Selbstmord, den man kurz zuvor gesehen hatte, wird ganz schnell wieder vergessen. Man ist voll drinnen in Vietnam, sieht, einen Frauenkörper, eine Frau von hinten, ist ein leichtes Mädchen.
Nenn's doch einen Namen, Mensch. Also, es ist eine Prostituierte, die in Hanoi rumläuft. Ja.
Genau.
Also, zwei Sachen noch. Also einerseits zu deinem Punkt, wo du gesagt hast, ne, weiß und christlich und so. Wir haben ja trotzdem mal Private Joker dabei, der ja im Prinzip dagegen spricht. Er ist ja nicht gläubig, was er ja auch in einer Szene sagt.
Ja.
Und das wird ihm ja sogar gut geheißen, weil er sagt, wen es hat, er schneit. Und deswegen wird er der neue Gruppenführer. Und dann wird Private Paula ihm unterstellt. Das ist natürlich auch ein Punkt.
Dazu sage ich später noch
was. Der Hartman, so scheiße wie er das findet, weil er ja sagt, putz mal das Klo so sauber, dass auch die Jungfrau Maria hier einfliegen würde, um die Häufchen zu setzen. akzeptiert das dann trotzdem, weil wenn jemand eine Meinung hat, dann findet er das gut. Der harte Schnitt, also einerseits natürlich ein Stilmittel, was man auch durch andere Filme kennen und natürlich auch, dass es dich ja auch mal wieder da rausholt. Hm. Andererseits basiert ja der Film auf zwei Büchern. Und im Prinzip hast du da noch diese zwei Bücher, dass das eine war die Vorbereitung, das andere ist dann der Krieg. Hm. Und genauso war ja die zwei Bücher als Vorlage, ja. Wollte er das jetzt machen. Hm. Aber klar, keine Ahnung.
Also dieses schnelle Vergessen ist schon nicht ganz falsch. Also ich finde, das ist auch in anderen Filmen über den Vietnamkrieg durch, also was heißt in anderen Filmen? Mir ist jetzt gerade Apocalypse Now in den Sinn gekommen. Mhm. Ne? Und diese große Feier, wo dann die Frauen kommen und die dann, wo die so mitten im Vietnamkrieg eben, ich glaube zu Rolling Stones oder sowas dann feiern. Mhm. Und zum anderen lässt sich das ja auch anhand von Private Joker wiederum feststellen, der ja, das ist ja die eine der ersten Personen, die wir in dieser Szene dann nach dem Cut sehen. Ne? Mhm. Und er ist ja wieder im Prinzip, auch sehen wir durch die Haare, so ein bisschen Individuum geworden. Mhm. Es scheint ja so, als hätte er das komplett vergessen. Ne? Es scheint ja so, als wäre die Welt wieder so in Ordnung und die reden auf einmal über was ganz anderes. Ne? Und es geht im Prinzip nur darum, wie viel kostest du und so. Mhm. Ne? Ja. Und das ist schon, aber ja, es gibt es natürlich auch in anderen Filmen, ja, aber der Punkt ist schon
ja. Ja, ich erzähle mal ein bisschen, was jetzt passiert, oder?
Ja, klar.
So grob, so vielleicht mal ein Überriss, weil am Anfang hatten wir, wie gesagt, die Ausbildung. Mhm. Im Prinzip sehen wir jetzt Private Joker, wie er halt im Vietnamkrieg ist. Er ist Kriegsberichterstatter, so wie er das auch werden wollte.
Ja.
Und ist aber auch immer noch dieser kritische Typ, also es gibt eine Besprechung, wo er zum Beispiel gesagt wird, da gab es ein Gefecht und er musste darüber schreiben und wie viele Tote gab es, also kein, ne, und dann sagt aber sein Vorgesetzter, ja, da schreiben sie aber rein, dass wenigstens einer oder ein Kommandant, wir müssen auch die Truppe bei Laune halten, indem wir halt nicht alles, indem vieles Propaganda wird und da ist er mal gegen und er trägt auch ein Peace-Zeichen, aber obendrauf hat er Born to Kill. Und er widerspricht sich immer, aber ne, das erklärt er auch in irgendeiner Szene, was das für ihn bedeutet.
Mhm.
Und es plätschert so dahin. Also es führt nicht so richtig zu was. Wir sehen, wie sie so ein bisschen ihren Alltag leben auf dieser Basis.
Mhm.
Und dann gibt es halt schon Gespräche darüber mit anderen, wie sie halt so drüber reden. Ja, du warst in der Scheiße. Also ich war, also wie sein Vorgesetzter, er hat schon mal in hohem Gras gehockt und er weiß, wie das ist und er ist froh, dass er da raus ist.
Mhm.
Und man merkt ja trotzdem, was ja auch so andere Filme wie Jarhead zum Beispiel nochmal aufgegriffen haben, es ist dann ein Drang dazu, das Gelernte auch endlich mal rauszulassen. Mhm. Also man möchte jetzt auch töten. Man möchte jetzt abdrücken. Man möchte jetzt endlich mal man möchte es jetzt erleben, wofür man jetzt monatelang, sag ich mal, auf die Fresse bekommen hat.
Genau, ja.
Und das möchte man jetzt eigentlich mal rauslassen. Ja. So reden sie ja.
Mhm. Aber erzähl du
das
mal.
Genau, das ist ja auch, sag ich mal, das Ziel, dass in der Grundausbildung ein riesen Popanz aufgebaut wird und ein riesiges Erwartungsbild, dass man da, sag ich mal, ins Abenteuer stürzt und endlich auf den Vietcong, sag ich mal, schießen kann.
Mhm.
So diese militärische Überlegenheit, diese intellektuelle Überlegenheit im Land, auch gegen die Einheimischen. Viet Minh, ich bin da nicht so sattelfest, wer jetzt die Guten, wer jetzt die Bösen waren.
Ja,
ich glaube zwei.
Ja, genau, Viet Minh waren die Guten und der Viet Cong, das waren die Bösen.
Ach so,
ja, genau. Der eine wurde von Amerika unterstützt. Und
genau,
deswegen
Aber selbst die werden ja zum Beispiel die Frauen, ein kleiner Funfact, es tauchen, glaube ich, im ganzen Film nur 3 oder 4 Frauen auf.
Hm.
Also es ist ein sehr, sehr patriarchaler Film.
Hm.
Genau, wo war ich stehen geblieben? Jetzt habe ich den Faden verloren.
Patriarchaler Film,
wenige
Frauen.
Ja, ja.
Achso, ich habe nur gesagt, dass sie halt in die Scheiße wollen, dass sie jetzt endlich mal
abgeholt
werden.
Genau, und deswegen so dieser Drill, da steckt eben noch drin, dass man, sage ich mal, eben born to kill ist. Und das will man natürlich jetzt auch mal zeigen. Nur, ich sag mal, Private Joker ist jetzt dieser Ausnahmefall, der durch den gesamten Film begleitet wird. Dass ich, sage ich mal, immer noch so ein Stück Menschlichkeit, ein Stück Identität durch sein Peace-Zeichen, was aber relativ konträr zu dem Slogan ist, der auf seinem Helm steht, der sich da trotzdem noch so ein Stück weit was bewahrt, aber auch diese Absurdität und diesen Kontrast zeigt, der oder den die Menschen dort erleben. Also man sieht das ja auch in einer Szene, als ich glaube Rafterman heißt er und Private Joker einen jungen Soldaten interviewen, der vor einem Massengrab steht und dem ein Spei übel ist, der seinen Würgereiz unterdrückt, aber sobald die Kamera auf ihn gerichtet ist, sobald Fotos gemacht werden, kommt so dieses cheesy Lächeln. Und das ist dann halt wieder so diese Polarität, unmenschlich oder Monster und ja, Mensch. Und das scheint halt, sag ich mal, so ein Symptom des Vietnamkriegs gewesen zu sein, dass Stanley Kubrick, sag ich mal, dadurch ja, gezeigt hat. Sehr gut, ja.
Ich möchte da mal auf eine Sache eingehen. Also ich möchte darauf eingehen, aber ich möchte vorher mal zu etwas hinleiten oder anders hinleiten. Denn man sieht ja eigentlich, dass so dieses Einheitsförmige, was wir in der ersten Hälfte des Films gesehen haben, im tatsächlichen Krieg eigentlich nicht mehr funktioniert. Ne? Das sehen wir ja in diesen ersten Szenen schon, dass diese Menschen eigentlich schon individualisiert sind, dass wir auch aus einer ganz ähnlichen Kameraperspektive, wie wir vorher diese Soldaten in Reihe und Glied haben marschieren sehen mit Sergeant Hartman daneben an, dass wir aus einer ganz ähnlichen Perspektive Private Joker und seinen Kumpel sehen, wie sie so ganz normal da lang flanieren, so ein bisschen labern und so. Ne? Und im Prinzip zeigt das ja, dass dieser ganze Drill eigentlich für dieses alltägliche Leben erstmal nicht funktioniert hat. Und wir sehen, ich finde, im Vietnamkrieg trotzdem noch, wie dieser wie versucht wird, von diesem amerikanischen Marinesystem, von den Sergeants und Offizieren, wie trotzdem noch versucht wird, innerhalb des Krieges diese Vereinheitlichung herzustellen. Und das sehen wir an dieser Stelle, die ihr hier gerade schon genannt habt, nämlich wenn dieser eine Offizier nochmal dahin kommt und ihn nochmal ranzitiert und es im Prinzip so nochmal die gleichen Sprüche sind, wie die wir vorher von Sergeant Hartman gesehen haben, ne? Und er muss dann auf einmal dastehen und Sir, ja, Sir, ne? Und dann haben wir ja diese Dualität und also Dualität ist jetzt schon der wichtige Begriff dafür, denn er wird ja schon auf diesen, also Joker wird ja auf diesen Widerspruch angesprochen, ja, was steht auf ihrem Helm, Born to Kill, ne? Also im Prinzip diese Botschaft, die wir aus der ersten Hälfte des Films kennen. Und was steht aber auf ihrer Brust, oder was haben sie auf ihrer Brust? Dieses Friedenszeichen. Und da wird darauf angesprochen, was das soll. Und dann sagt er, ja, das ist ein Symbol für diese Dualität von Jung. Und gemeint ist, ich habe dazu mal recherchiert, gemeint ist die Dualität von Carl Gustav, also C.G. Jung, ne? Einem Psychoanalytiker. Und er hat die Dualität des Menschen als eine solche beschrieben, dass jeder Mensch, also jedes männliche Wesen, nicht nur komplett Mann ist, sondern dass er auch etwas Weibliches in sich drin hat und jedes weibliche Wesen, jeder weibliche Mensch auch etwas Männliches in sich hat. Das heißt, wir sind nie komplett Mann, wir sind nie komplett Frau. Es gibt immer so etwas, es gibt immer so was Zwiespältiges, Ambivalentes in uns, ja. Und er hat das so beschrieben, dass es im Prinzip im Mann eine Anima gibt, also das Weibliche, was im Prinzip, was er als intuitiv, als einfühlsam, aber auch als launisch beschreibt, also so eher dieses Einfühlsame, Sanfte und so, ne? Und der Animus, den man in Frauen findet, eben dieses rational Bestimmende und Beherrschende, also wenn man so möchte, dieses Idealbild, was wir im ersten Teil des Films sehen, ne? Und zum anderen geht er aber auch, oder gibt es bei C.D. Jung aber auch den Begriff der Individuation. Und Individuation ist der Prozess, den ein Mensch durchlaufen muss, um ein komplettes Individuum zu werden. Und ein komplettes Individuum funktioniert eben, wenn man aufhört, sozusagen in diesen, oder wenn man so eine Art Gleichgewicht zwischen beiden herstellt. Ne? Wenn man nicht so ganz Mann ist, ganz Frau ist und ganz Mann, würde ich dann in dem Kontext so sehen, dass wir eben, dass dieses ganz männliche Sein oder ganz Mann sein, dass das ist, was eigentlich in diesem Bootcamp, wenn man so möchte, in der Bootcamp, trainiert werden soll, hergeleitet werden soll, ne? Was wir auch in dieser Szene mit diesem, das ist mein Gewehr und das ist, so schön demonstriert sehen. Und, das ist im Prinzip, also dass es darum geht, eigentlich so einen Ausgleich herzustellen. Und wir sehen eigentlich über den ganzen Film hinweg, dass es nicht diese Menschen gibt, die eben diese beiden Pole in sich haben, sondern wir sehen eigentlich sehr, sehr viele Extreme, muss man dazu sagen. Ne? Und trotzdem findet sich immer in jedem dieser Extreme noch ein Pol vom anderen. Und das ist ganz witzig. Also das sehen wir sogar in dieser absoluten Tötungsmaschine, die, ich rede jetzt hier von... Wie heißt er?
Animal Mother,
der dann eben auch als diese Tötungsmaschine auftritt, aber dann eben auch zögert, zaudert und wo wir dann auch Einstellungen in sein Gesicht haben, die von Angst geprägt sind und so. Ne? Und dass im Prinzip die komplette Individualität in diesem System nicht erreicht werden kann. Ich glaube, das ist so das, was Kubrick da mit
herleitet. Na gut, wäre ja noch ein guter... also das, was du als erstes vorgelesen hast, dass in jedem männlich und weiblich steckt, wäre noch mal ein guter... Satz für den Schluss. Also für das Ende, wenn wir am Ende ja sehen. Soll ich das ja erzählen schon? Oder?
Ich würde auch noch drauf kommen.
Aber, ja, aber das ist was für den Schluss. Lass mal das mal so stehen.
Okay. Wobei ich mir jetzt gar nicht so sicher bin, ob diese eher femininen Attribute, wie zum Beispiel Fürsorge, für jemanden anderen, so unvorteilhaft im Krieg sind. Also es heißt ja immer so, der eine rettet den Arsch vom anderen und man ist nur so gut wie der rechts oder links neben einem. Aber worauf das vielleicht abzielt, dieses Bootcamp, also das ist jetzt sehr hypothetisch. Also es gibt von Kohlberg, werfe ich jetzt einfach mal so in den Ring, gibt es so diese Stufen des moralischen Urteils. Und die entwickeln sich für Männer wie für Frauen bis, sag ich mal, zum 12. oder 14. Lebensjahr relativ gleich. Und mit Beginn der Pubertät spaltet sich das etwas auf. Die Männer verfolgen, sage ich mal, andere Attribute oder andere Instanzen bis zum höchsten moralischen Urteil, gibt sechs Stufen, wie die Frauen. Und am Ende dieser, ja, sage ich mal, dieser moralischen Instanzen steht dann, wie gesagt, die Polarität von Mann und Frau am weitesten auseinander. Und insofern würde ich es fast als die Aufgabe von so einem Bootcamp sehen, so männlich wie möglich und nur so weiblich wie nötig, wenn man jetzt vielleicht danach geht, dass schon so eine gewisse Weiblichkeit so während des Bootcamps kommt für mich auch so gerade zwischen Sergeant Private Joker und Private Paula, kommt so ein bisschen, kann man auch so eine gewisse Art von Homosexualität reindeuten, von Private Paula gegen Private Joker. Rein hypothetisch, habe ich nirgendwo gelesen, war so mein Eindruck, so dieser eher so, ja, laszive Blick und dieses Dastehen in Unterhose und dieses, ja, sag ich mal, verletzliche Umherstapfen in dieser riesen Schlafstube hatte für mich nichts Männliches. Hätte man in der Situation richtige Männer haben wollen, hätten die nicht alle in einem, sag ich mal, in einem Puff geschlafen, mit in ihren Unterhosen, eng an eng, sag ich mal, ja, also, ob jetzt, sag ich mal, so die, also diese Männergesellschaft wollte man schon schaffen, aber ob das impliziert, dass man nur männlich sein darf, nach der Argumentation.
Ja. Ich habe das eher als so eine Art Mutter-Sohn-Prinzip aufgefasst. Also ich habe auch so diesen Interpretationsfaden mal gelesen, dass es im Prinzip, dass wir Gunnery Sergeant Hartman als so eine Art Vaterfigur haben und so eine Art Mutterfigur durch Private Joker, weil er lustigerweise dann auch zu ihm sagt, sie müssen ihm sogar beibringen zu pinkeln, wie man pinkelt und so, und dass er sich um ihn kümmert Also hier haben wir natürlich auch so eine weibliche Konnotation von Joker eigentlich, ne? Also schon sowas, so eine weibliche Konnotation, die auch auf diesen Kümmerer eben im klassischen Sinne dann hinausläuft.
Ja, vielleicht etwas ödipal aufgeladen, um das vielleicht das zu aufladen. Klingt auf jeden Fall nicht dumm.
Ja, klar. Aber das, was ihr noch gesagt habt, was ich gerade noch loswerden wollte, ihr habt ja gesagt, das ist so dieses in den Krieg ziehen wollen und das im Prinzip zeigen wollen, was man so gelernt hat. Ich glaube das gar nicht mal so richtig. Ich glaube eher, dass die Figuren aufgrund der Erwartungshaltung, die auch durch das Camp an sie gerichtet wird, eher Rollen spielen. Weil wir eigentlich immer so dieses, gerade in diesem Disput oder in diesem Gespräch, was Private Joker dann mit dem anderen hat, während sie so auf diesen Betten liegen, er sagt ja dann, ja, ich war schon in der Scheiße und so, ne, das war alles ganz schlimm und so. Es ist eher so ein Angeben, habe ich das Gefühl gehabt. Und lustigerweise startet ja dann der Angriff der Vietnamesen und dann ist er auf einmal der Erste, der dann, oder ist der andere dann auf einmal der sagt, ja, Scheiße, und der dann so ganz große Augen macht und der dann auch so mit ganz großen Augen auf den Feind blickt. Und wirklich, du siehst wirklich diese Angst drin. Und es gibt eigentlich ist dieses Macho-mäßige reine Behauptung. Kann man sagen.
Ist vielleicht auch ein Schutzmechanismus?
Ja, und das, genau. Und das ist ja das, was wir dann eigentlich, was ich eben schon so ein bisschen angedeutet habe, was wir auch dann bei Mother-Dings hier, Animal Mother sehen.
Ja.
Ne? Es ist eigentlich nur so was Aufgeplustertes.
Also man hat ja auch, sag ich mal, außer militärischen Erlebnissen, die man dann, sag ich mal, vorhalten kann als Gewinn, als Trophäe, hat man ja eigentlich auch nichts, außer seiner Rekrutenkiste, wo so ein paar Habseligkeiten drin sind. Ich glaube, diese ja, militärische Erfahrung oder dieses in der Scheiße stecken ist dann das, woran man sich messen kann, wer, sage ich mal, schon mal abgedrückt hat.
Ja, genau.
Das hat ja auch schon wieder sowas, geht schon wieder in die Schiene, um, sage ich mal, militärische Auseinandersetzung in einer Männergesellschaft ist, sage ich, wie Sex. Ja, wer war denn schon mal im Gefecht? Wer hat denn schon mal wenn man das jetzt von einer militärischen Gesellschaft auf eine Normalgesellschaft überträgt, ist ein Gefecht Sex?
Ja.
Und vielleicht so kann man so diesen Schlag abtauschen, wer war denn hier, wer war denn dort?
Ja, ja.
Wir hatten die gehabt, wir hatten die gehabt.
Ja.
So in der Art vielleicht.
Ah, alles klar, ja.
Tom, warte.
Macht mal. Ich höre mir das alles gerne.
Okay, jetzt ist die Frage, wie wir weitergehen oder wie wir weiter vorgehen.
Streue mal ein Funfact.
Ja, streue mal ein Funfact.
Lukas, weißt du, vielleicht du, dir traust du, dass du schon weißt.
Weiß.
Wusstest du, dass das alles Szenen in Vietnam in England gedreht
wurde? Ja, das wusste ich.
In London, ja.
Denn Stanley Kubrick ist nie weiter als 15 Kilometer Radius um London fortgegangen. War relativ menschenscheu.
Und wie geil das doch eigentlich ist, oder? Ich meine, du hängst ein paar Werbeplakate aus, stellst da ein paar Palmen rein und zack, denkst du bist in Vietnam.
Das wurde auch kritisiert, das sage ich mal, ich greife jetzt schon mal vor, in diese Gefechtssituation in der Stadt Hue, dass das einfach, also von manchen Stimmen etwas runtergemacht wurde, diskreditiert wurde in dem Sinne, dass es einfach billig aussah, da einfach Palmen reinzustellen in dieser Betonwüste, die schon in diesem französischen Stil irgendwie der Stadt Hue tatsächlich ähnelte. Aber ich fand auch,
Also wenn man es nicht weiß,
Dann
erkennt man es echt schwer.
Also, und das funktioniert. Und das ist eigentlich so Zauber von Film, eigentlich, der eigentlich alles vorgaben kann.
Ja.
So,
aber so im Prinzip eine Palme. Ist es ja auch völlig egal.
Völlig egal.
Eigentlich ist es.
Also für mich, ich weiß jetzt nicht, wie genau wir noch, also ob ihr jetzt noch Szenen, also ich würde gerne die letzte Szene mal genau beschreiben, was passiert, um die auch zu deuten.
Ich möchte, bevor du die
letzte... Ja, na klar, und jetzt, wenn du jetzt da jetzt noch was ganz Wichtiges hast, was zwischendrin war, weil, also für mich persönlich, er plätschert halt so hin, er hat immer mal so, also Szenen, wo man so aufhorcht und irgendwas, aber er findet halt keinen grünen Faden mehr. Er soll eigentlich nur so Stimmungen beschreiben. Ich meine, was einem noch sehr im Auge bleibt oder im Gedächtnis bleibt, ist halt dieser Helikopterflug, nachdem sie sozusagen an die Front geschickt wurden oder so. Und dann hast du da diesen total irren Typen, der in den Hubschrauber sitzt und einfach wahllos nach unten schießt. Und andere muss fast brechen und er schießt Büffel und Kinder und sonst wen ab. Und das ist ja auf jeden Fall nochmal so eine krasse Szene. Aber war auch da, merkt man, finde ich, das ist halt dann auch doch wie alle anderen Kriegsfilme, gerade Apocalypse Now. Apocalypse Now ist ja wie ein Roadtrip. Handelt ja Stationen ab, um viel zu zeigen, ohne, er hat zwar einen roten Faden, wo er hin will, aber jede Szene ist ja dann wieder für sich so ein kleiner Hinweis auf etwas. Und so ähnlich macht das ja dann auch, dass er immer so kleine Versatzstücke hat und dann trifft er seine alte Truppe und so weiter. Naja,
ich hatte nur nochmal kurz einen eher unwichtigen Funfact. dieser Helikopterschütze, der auf Zivilisten schoss, sollte ursprünglich Gunnery Sergeant Hartman sein und wurde dann durch Ali Ermey ausgetauscht. Immer so.
Ach, er ist das. Genau. Also er hätte ach so, der, ach so.
Genau, eigentlich, war schon in der Rolle drin.
Irgendwo kenne ich den Schauspieler auch. Aber ich weiß es nicht so ganz genau, wer.
Aber das ist ziemlich geil, dass du die Szene gerade genannt hast, denn genau das wäre die gewesen, wo ich jetzt auch drauf hinaus wollte. Es gibt ja so eine ähnliche Szene, wie du schon angedeutet hast, in Apocalypse Now, wo auch eben auf Leute oder auf Vietnamesen geschossen wird, teilweise auch sehr auf Zivilisten, also im Prinzip Menschen auch, die überhaupt nicht als solche, also als Soldaten oder als Zivilisten zu kennzeichnen sind. Und das ist ja auch ein Spezifikum vom Vietnamkrieg damals gewesen, dass man eigentlich keine Unterscheidung mehr treffen konnte. Gehören diese jetzt überhaupt zum Militär? Ne? Oder sind das eben unschuldige Zivilisten? Ja, und es wird ja auch darauf hingewiesen, sind das überhaupt, schießt du auch auf Frauen und Männer und so, und es ist vollkommen egal, ne? Und das hat, glaube ich, auch viel mit dem zu tun, mit diesem Feindbild, was im Vietnamkrieg tatsächlich aufgebaut wurde, auch medial teilweise und auch im Film. Nämlich, dass man hier eigentlich so einen absoluten Feind hergestellt hat. Oder im Sinne von Also tatsächlich im Sinne von Carl Schmitt, dem großen Staatstheoretiker. Und er hat eben den Begriff des absoluten Feindes etabliert. Und das ist ein Begriff, also der absolute Feind ist ein Feind, gegen den im Prinzip alle Mittel recht sind. Ja, der eigentlich so unsichtbar ist und so böse ist und so abscheulich, dass man eben alles gegen ihn verwenden kann. Ja, also so ein Beispiel für einen absoluten Feind im Film wäre zum Beispiel der Predator. Ja, in Predator, weil da haben wir ja auch so einen Verweis auf den Vietnamkrieg, lustigerweise, weil es spielt ja auch in so einem Dschungel, ne, und Arnold Schwarzenegger und der andere Schauspieler, wie heißt denn der auch in Rocky den Apollo Creed spielt? Ah, ist egal.
Den Apollo Creed.
Die kennt sich ja auch aus.
Ach doch, ja, stimmt.
Doch. Die kennt sich ja auch aus dem Vietnamkrieg.
Motherfuck.
Egal. Die kennt sich ja auch aus dem Vietnamkrieg. Und im Predator gibt's ja eben auch diesen absoluten Feind, der eben so böse dargestellt wird. Und diese hässliche Fratze, die eigentlich so komplett entmenschlicht ist, dass man sie eigentlich nur hassen kann, dass man ihr eigentlich nur den Tod wünscht. Und dieser absolute Feind wird hier in Apocalypse Now, sage ich schon, in Full Metal Jacket eben auch dadurch hergestellt, dass er eigentlich nicht menschlich gemacht wird, sondern dass er eigentlich bis zum Ende, zu dieser Endszene, über die du brennend sprechen möchtest, sehe ich schon, unsichtbar gehalten wird. Weil wir sehen ihn da eigentlich nur von oben. Wir sehen nur von oben diese Vietcongs, auf die geschossen wird. Ne? Und eigentlich sehen wir überhaupt keine Menschen. Was ja dann dazu führen könnte, dass auch wir Zuschauer sie eben als menschliche Individuen ansehen, sodass wir ihnen nicht mehr den Tod wünschen. Ja. Und genauso bleibt ja auch dieser Heckenschütze, dieser Scharfschütze bis zum Ende eigentlich unsichtbar, bis wir dann die Figur tatsächlich sehen.
Stimmt.
Und bis sich dann auf einmal ganz viel ändert.
Tom, bitte. Ja, gibt's noch? Also es gibt's jetzt, also wie gesagt, Joker wird in die Front geschickt, trifft dann auf Cowboy und seine Truppe.
Ach, das wolltest du?
Okay, ja, so, Entschuldigung. Und dann laufen sie halt hinter Panzern daher, kommen in eine zerfallene Stadt und werden dann irgendwie losgeschickt, die Truppe, weil sie auch ihren Sergeant verlieren, der da erschossen wird. Und ab dann sind sie halt auf sich gestellt und dann passiert eigentlich ja nur Folgendes, dass sie merken, dass sie falsch gelaufen sind. Sie sind irgendwie vom Weg abgekommen und es wird dann der schwarze Lieutenant vorgeschickt, was auch wieder so eine Metapher eigentlich ist, dass ja früher sehr oft Schwarze vorgeschickt wurden und als erste Linie benutzt wurden. Und er läuft dann los und wird durch einen Heckenschuss erschossen. Und was dann passiert, ist halt, dass im Prinzip auch alle ihre, Cleverness verlieren und einfach nur noch handeln, einfach nur dumm handeln, indem sie erstmal
individuell handeln, die auch nicht mehr auf die Befehle.
Ja, genau, ja, genau, aber weil es aber auch keinen mehr gibt, der so stark leitet. Weil es gibt ja dann, Cowboy ist dann auf einmal der Leiter und er hat ja nicht diese Stärke, die ein Hardman hätte. Vielleicht hätte der die da noch durchgebracht. Vielleicht. Aber wiederum war ja Cowboy der gesagt hat, das, was da gerade passiert, ist eine Falle. Der Heckenschütze schießt auf jemanden, tötet ihn nicht, sondern lässt ihn bluten, damit immer wieder Leute reinlaufen und genau das passiert ja. Also es schießen alle, dann läuft Animal los, glaube ich, der ihn retten will. Der
noch ein zweiter, noch ein anderer.
Ja, genau. Und dann Animal hinterher. Alle werden angeschossen, alle kriegen immer nur Schüsse, damit alle anderen nachrücken, was dann auch passiert. Dann schaffen sie es zu dem Gebäude, wo sie den Scharfschützen vermuten, den wir nicht sehen, sondern immer nur die Waffe sehen. Und dann wird es dunkel, man hat nur noch Feuerleuchten irgendwie und dann arbeiten sich dieses Gebäude hoch. Und dann, ich weiß gar nicht, wer den Schuss abgibt. Einer gibt einen Schuss ab, das auf jeden Fall nicht Joker ist.
Wo meinst du jetzt, wohin?
Beim Heckenschützen.
Ach so, Private, ich weiß nicht, wie er hart,
Joker stirbt
ja auf jeden Fall. Dieser Rafterman oder wieder?
Ja, Rafterman.
Ah ja, Rafterman, der ja auch sehr strange ist. Genau, und dann sehen wir halt, dass dieser Heckenschütze eine Frau ist.
Ja.
Und danach lebt sie noch, atmet lange und schwer. Und im Prinzip stehen sie dann alle drumherum und sie sagt dann noch, töte mich, ne? Oder?
Mhm. Ja, shoot me.
Mhm. Shoot me.
Sagt er sogar auf Englisch dann. Mhm.
Und dann im Prinzip sehen wir ja dann, dass Joker seinen einzigen Schuss abgibt.
Mhm. Ja.
Den wir wissen, dass er trifft. Ich meine, er hat einmal hat er geschossen bei diesen Ted-Feiertagen in der Basis. Mhm. Aber im Prinzip ist das ja sein einziger wirklicher Kill, sozusagen.
Mhm. Ja.
Was ich dann nochmal gesehen habe, ist, dass er in der Szene, du siehst, die ist so beleuchtet, dass du auf seinen Schriftzug auf den Helm siehst und er geht dann langsam nach hinten geht und dann das Born to Kill weggeht und nur noch Kill siehst, wenn er abdrückt. Das ist noch so eine Feinheit.
Ganz kurz, bevor du was jetzt dazu sagst, bei The Witch, weil es ist ja auch so, dass Private Joker im Prinzip in dieser Szene dann auch die Worte von Hartman nicht beherzigt, ne? Weil Hartman hat ja in der Ausbildung gesagt, wenn ihr zögert, dann werdet ihr sterben. Ja. Und er zögert ja. Und ihm fällt die Waffe runter und er ist total außer Kontrolle. Und Rafterman ist es dann der vorher schon so diese Lust am Krieg tatsächlich gehabt hat. Ja, so dieses Jungfräuliche im Prinzip. Und er will da rein und so. Der ist es ja dann, der den Schuss setzt. Ja, sodass diese Frau dann umfällt.
Hm. Mhm. Genau. Nochmal zurück zu dieser Kampfszene und diesen zwei Fronten, Heckenschütze gegen diese Gruppe dieser 8 oder 10 Privates. Hm. Ich finde, dass man daran sehen kann, dass hier wieder eine Situation stattfindet, die relativ absurd ist, dass sich, ich sage einfach mal 10 Soldaten von einer Heckenschützin so aufhalten, so aufscheuchen lassen, dass, sage ich mal, jegliche Konvention und jegliche Norm, die in der Ausbildung gelernt wurde, zerfällt. Also, also man kehrt wieder zurück, es findet so eine Art Regression statt, die vor die Ausbildung reicht. Jeder ist irgendwie hektisch, nervös, aufgescheucht, weiß nicht, was der andere oder man selbst jetzt in dieser Situation machen soll. Mhm. Alle neigen zu unüberlegten Handlungen, rennen aufs Feld, wollen zurückziehen. Keiner ist sich irgendwie sicher, es gibt überhaupt keine Führung.
Was wiederum vielleicht aber auch zeigt, dass die Ausbildung einfach nicht funktioniert.
Genau, ja, genau, also, genau.
Dass sie einfach richtig sinnlos ist.
Genau,
Weil du am Ende nur Kanonenfutter brauchst.
Ja. Diese Gemeinschaft, die im Prinzip in der Ausbildung hergestellt wurde und an der anscheinend Personen zugrunde gehen, wie eben Private Paula, die funktioniert dann nicht. Es reicht sogar nicht so weit, dann eine Heckenschütze, die ganzen Leute dann vorführt. Eine Zivilistin,
wenn man auch so möchte, dazu. Die Position oder irgendwas auszumachen, es reicht für nichts. Es wird blind auf eine 100 Quadratmeter oder 500 Quadratmeter Häuserwand geschossen, ohne Ziel und Verstand. Mhm. Und das zeigt einfach diese Sinnlosigkeit, diese Absurdität, die im Krieg dann letztendlich ihren Höhepunkt findet und einfach dazu führt, dass alles für nichtig erklärt wird, was jemals über militärische Handlungen erklärt wurde, dass keinerlei Spruch, keinerlei Norm, keinerlei Drill irgendwas bewirken kann, um wenigstens eine Heckenschützin in einer, Situation, die nicht geführt wird, wo nicht gesagt wird, mach dies und das, wo selbst Entscheidungen getroffen werden müssen, in einer Gesellschaft, hierarchisch gleichgestellt ist, dass da nichts ausgebrütet werden kann, dass keine Kompetenz da ist, um selbstständig irgendwelche Handlungen zu vollführen, die wenigstens dafür reichen, eine Heckenschützin irgendwie auszuschalten oder kaltzustellen.
Ja. Ich würde sogar so weit gehen, einfach zu sagen, egal welchen Krieg und egal welche Kriegshandlungen, waren schon immer sinnlos. Ich meine, klar wurden dadurch Grenzen gesetzt, es wurden bestimmt auch Sachen vorangebracht. Hm. Vielleicht, ja, also natürlich hat es Gesellschaften verändert, aber es hätte es auch ohne das, wäre es auch wunderbar gegangen, weißt du? Also keine Kriegshandlung, egal aus welcher Epoche, hat uns jemals zu irgendwas Gutem gebracht eigentlich.
Ja, der Vietnamkrieg ist dahingehend aber nochmal ein spezielles Beispiel und ich finde, das zeigt sich in dieser Szene auch gut, weil wir ja im Vietnamkrieg eigentlich sowas erlebt haben, dass wir eigentlich den Feind nicht mehr so richtig differenzieren konnten. Eben, ist das jetzt Militär? Ist das Zivilisation? Also sind das Zivilisten? Und das zeigt sich in dieser Szene eigentlich ziemlich gut, oder im ganzen Film eigentlich, weil wir den Feind ja eigentlich nie so richtig sehen und nicht wissen, was sich dahinter verbirgt. Und gerade dieses Unsichtbarsein des Feindes macht es ja so einfach, gegen ihn zu kämpfen, weil wir eben keinen Menschen sehen, nicht das Individuum dahinter. Ne? Wir haben diesen absoluten Feind, auf dem wir im Prinzip diesen Hass projizieren können. Und das löst sich in dieser letzten Sekunde, in dieser vorletzten Szene, für meine Begriffe auf, weil wir dann auf einmal diese wimmernde Frau da am Boden sehen, ne? Und auf einmal haben wir so diesen, sehen wir dann so diesen Menschen, der auch so diese, die zum einen eine Frau ist, die zum anderen auch ein Kind ist, ja, also Frauen und Kinder, genau das, was Private Joker eigentlich nicht erschießen wollte, ne, in einem. Und zum anderen habe ich das auch so ein bisschen, diese Töne, die sie von sich gibt, auch so ein bisschen als so fast Babylaute gedeutet irgendwie, ja. So was komplett Unschuldiges eigentlich, ne? Und dann ist es ja trotzdem Joker, der dann den Schuss setzen muss oder der den Schuss setzt. Und da habe ich jetzt eine Frage an euch. Denn ich bin mir noch immer nicht so richtig sicher, wie ich dieses Ende in Kombination mit dem, was wir danach sehen, also diese ganzen Soldaten, die dann das Lied zusammen singen, interpretieren soll. Denn was diese Erwartungshaltung von dieser Gemeinschaft von Soldaten ja auch ausmacht, wie ich schon so ein bisschen ausgeführt habe, ist ja dieses Erhalten eines spezifischen Männerbildes, ja, dieses künstliche Erhalten eines Männerbildes. Ja, man muss irgendwie gnadenlos sein, um so dazuzugehören. Und er bekommt ja dann noch Anerkennung dafür, ne, dass er diesen Schuss gesetzt hat. Denn Private Joker, oder Joker, er ist ja kein Private mehr, singt ja in diesem letzten, in dieser allerletzten Szene auch mit, diesen Song. Er fügt sich ja also praktisch ästhetisch in die Gemeinschaft ein.
Welchen Song? Das musst du dazu sagen.
Das weiß ich nicht, dieses letzte Lied.
Mickey Mouse Club.
Mickey Mouse Club, genau. Ja. Dieses unschuldige, genau. Und da ist jetzt meine Frage. Sehen wir in diesem letzten Schuss, den er abgibt auf dieses Mädchen, sehen wir darin seine endgültige Entwicklung hin zum Killer? Oder ist es nur ein Schuss, um diese Maske vom brutalen Killer weiter aufrechtzuerhalten? Und sehen wir auch in seinem Gesang am Ende auch nur ein künstliches Beibehalten des bisher Gesehenen?
Das ist halt wie immer, das, nicht wie immer, aber durch das Erlebte flüchtet man sich dahin, wo alles gut war. Und das war die Kindheit. Und das ist die Kindheit von denen, die da laufen. Und das ist der Mickey Mouse Club. Mhm. Deswegen singen wir das Lied aus dem Mickey Mouse Club, weil wir uns da wieder wohlgefühlt haben, weil wir das, weil wir mit dem allen einfach nicht umgehen können. Mhm. Wir können mit dem Krieg nicht umgehen, wir können mit dem, was wir tun, nicht umgehen. Und deswegen gehen wir wieder dahin zurück, wo alles noch gut und Sinn gemacht hat. Mhm. Das ist eigentlich, also für mich eigentlich alles. Also ich sehe da gar keine Entwicklung.
Ja. Okay.
Die haben alle keine Entwicklung. Mhm. Die wurden die Psyche gebrochen, damit sie was tun, was sie eigentlich nicht wollen. Und danach merkst du ja, dass nichts davon fruchtet. Weil sie sind immer noch die kleinen Kinder, in denen sie da reingegangen sind, denen sie diese vorher waren.
Ja.
Also Unschuldigkeit.
Ja, also so oder so wäre es ja eine Tragödie, ne? Also zum einen dieser Verlust der Individualität und zum anderen so diese Entwicklung zum Killer. Ich weiß nicht, was sagst du dazu, Lukas?
Mit diesem Gesangschor des Mickey Mouse Club-Liedes würde ich auf jeden Fall zustimmen. Das ist schon so eine Art Wohlfühlen oder so ein Schaffen von, sag ich mal, Heimat oder von Vertrauten. Ding in einer unvertrauten, fremden, militarisierten Welt, die keiner so richtig begreift. Mhm. Und so ist es, sag ich mal, so eine Sache der kollektiven Verarbeitung, dass man im Chor irgendwas singt, was jeder kennt, was jeden an die Heimat erinnert, um, sag ich mal, so abzulenken oder zu verdrängen, was da eigentlich gerade passiert ist. Es ist nicht viel passiert, es ist eigentlich komplett sinnlos. Diese ganze Offensive in diese Stadt Hue hat eigentlich nichts gebracht, nur Verluste, das Ausschalten einer Heckenschützin mit Ach und Krach. Mhm. Und diese Entwicklung von Private Joker würde ich so deuten, dass diese, sag ich mal, ihre erste Zäsur am Ende des ersten Teils erfuhr, in dem meiner Meinung nach, das ist jetzt auch wieder rein hypothetisch, meiner Meinung nach Private Joker schon für den Tod von Private Paula verantwortlich ist oder ihn, sage ich mal, auf der Liste hat, indem er als einzige Vertrauensperson von Private Paula ihn trotzdem schlug. Private Paula hatte vorher niemanden außer Private Joker, auf den er sich, sage ich mal, verlassen konnte, mit dem er reden konnte, der ihm half. Mhm. Und selbst da kommt dieser Vertrauensbruch zustande, der meiner Meinung nach letztendlich dazu führt, dass sich Private Paula erschießt. Mhm. So, das wäre so dieses erste Assimilieren Private Jokers in die Gemeinschaft, in die militarisierte Gemeinschaft. Jetzt bist du einer von uns, jetzt bist du reif für den Krieg. Mhm. Dann im Krieg muss man natürlich, sag ich mal, töten. Mhm. So, ne? Darauf zieht ja irgendwie alles ab. Und dieser einzige oder erste und einzige Schuss gegen die Heckenschützin hat wiederum eine Entwicklung beendet hin zum Killer. Jetzt ist er der Killer und singt lauthals diesen Mickey Mouse Club Song mit, hat sich vollkommen integriert und ist jetzt das Produkt, was man in Animal Mother schon zu Anfang des zweiten Teils beispielsweise hatte. Mhm. Meiner Meinung nach.
Mickey Mouse kommt dreimal vor in dem Film übrigens.
Echt?
Ja.
Wo? Ich habe die vorher überhaupt nicht gesehen, außer in dem Lied. Moment,
ja. Naja, also auf Englisch sagt Kamerad Pale, also wo die auf diese Gemeinschaftstoilette, wo die ihm vorfinden,
ja,
ne, Paula, dann sagt er, da kommt zu den Hartmann und sagt, was ist denn das hier für eine Mickey Mouse Scheiße?
Ach ja, ah, stimmt, ja, ja.
Und dann steht die Mickey Mouse auch nochmal, wenn die in dem Besprechungsraum sind von Stars and Stripes, steht im Hintergrund so eine Dose von Mickey Mouse. Also dreimal.
Aber Mickey Mouse Scheiße ist ja schon so eine Ablehnung von.
Nee, das ist also, in Amerikanischen ist das ein Slang für, hier steht, was besonders sinnlos und dumm ist.
Okay, ach so, okay.
Also im Prinzip.
Ja, alles klar, ja.
Und aber dieses John Wayne-Ding ist natürlich auch nochmal sowas, ne?
Also ja,
John
Wayne
war ja immer. Naja, gut, das können wir uns alle selber denken.
Ich würde nochmal kurz auf eine Szene eingehen, die nochmal dieses Phänomen zeigt, sag ich mal, in dieser Kampfsituation zu Sachen aus der Heimat irgendwie geneigt zu sein oder, sage ich mal, so in diese Heimat, in diese kognitive, gedankliche Heimatflucht zu stürzen. Es gibt eine Szene, dort liegt in den Trümmern ein Plüschtier. Ich weiß nicht, ob es irgendwie Bugs Bunny ist oder irgend sowas.
Ich weiß, was du meinst,
Und dieser Soldat in Gefechtsmontur, in einer militärischen Operation, greift nach diesem Tier, also oder nach diesem Plüschtier, als ob es nichts Wichtigeres geben würde, danach jetzt zu greifen.
Ja.
Und mit dem Griff zu diesem Plüschtier platzt neben ihm eine Bombe und er ist tot.
Ja.
So, wäre mit Sicherheit auch passiert, könnte man jetzt sagen, wär er da nicht drauf getreten.
Vielleicht war es Mickey Mouse, ich weiß es nicht. War nicht Mickey Mouse.
War es sicherlich nicht.
Aber ich kann mich auch daran erinnern,
Aber das zeigte dann wieder deine Identität, deine Triebe, deine Neigungen, deine Vergangenheit wird bestraft. Du bist hier im Krieg, darfst an nichts anderes denken, darfst nach nichts anderem handeln. Wenn du zu einem Stück Zivilisation zugreifst, bumm. So. Ah, okay, könnte man so deuten. Ja.
Das ist ein guter Punkt. Ich hätte noch einen Punkt, über den ich sprechen würde. und zwar war ja so meine These so ein bisschen, dass es hier so ein bisschen, dass es in diesem Film um also so ein Spannungsverhältnis, so ein Spannungsverhältnis zwischen.
Nein, was?
so ein Spannungsverhältnis zwischen dem Einzelnen und also dem Individuum und der Gesellschaft geht, der Gemeinschaft. Ne? Und das ist im Prinzip das, was wir in der ersten Hälfte des Films als Behauptung sehen oder als Ziel des Marine Corps, dass das in der zweiten Hälfte eigentlich nicht eingelöst wird, weil wir ja dann Menschen sehen, die nach ihren individuellen
ein Glas Wein für
sowas individuellen.
Das darf keiner wissen.
Musst du es mit dem L machen.
Ja, die nach ihrem individuellen Handlungen eben handeln. Ja, also die sich eben nicht in diese Gemeinschaft einordnen lassen.
Das ist auch einzigartig Sachen.
Einzigartig, ja. Die wir vorher hatten. Und ich habe ja im Verlaufe der letzten Folgen, in denen wir Filmbesprechungen gehabt haben, ne, mit Stanley Kubrick, mit Ridley Scott, habe ich ja die These aufgestellt, dass jeder große Film, beziehungsweise jeder große Regisseur in seinem Oeuvre auch auf das Filmemachen selbst eingeht. Und ich glaube, dass wir auch in Full Metal Jacket so eine Form der Selbstreflexion sehen. Und dass Stanley Kubrick hier mit seinem vorletzten Film auch nochmal darüber reflektiert, das macht er vorher auch, aber also ist meine Behauptung mal, aber dass wir in diesem Film eben auch eine Reflexion über das Filmemachen an sich sehen. Und zwar ist es ja so, dass dieses Marine Corps und besonders Gunnery Sergeant Hartman eine gewisse Vision davon haben, wie dieses Marine Corps im Endeffekt auszusehen hat, wie es zu handeln hat und wie es dann eben auch im Gefecht zu handeln hat, ja, also als diese große Einheit und so.
Und wir kennen ja gerade Stanley Kubrick aus diesen ganzen Geschichten als jemanden, der sehr, sehr penibel ist, ja, der eine sehr, sehr genaue Vorstellung davon hat, wie ein Film auszusehen hat. Fun Fact, diese Szene auf der Treppe in Shining wurde 127 Mal versucht zu drehen.
Guinness-Weltrekord.
Genau, ja. Die Schauspielerin aus Shining, Shelley Duvall, die Wendy Torrance, die Frau von Jack Torrance, also von Jack Nicholson spielt, wurde während des Films derart terrorisiert von Stanley Kubrick, dass sie nie wieder mit ihm arbeiten wollte. Sie hat trotzdem gesagt, das sei ihre beste Leistung der Karriere gewesen.
Natürlich. Ja, er ist General Hartman.
Genau, richtig. Wir sehen im Prinzip hier jemanden oder einen Regisseur, der auch eine Vision hat, der allerdings, oder ich sag mal so, er behandelt im Prinzip dieses Spannungsverhältnis im Film, dass ein Regisseur eigentlich immer eine feste Vision von einem Film hat, also so, wie sie genau in seinem Kopf aussehen soll, dass dieses Ideal ja aber eigentlich niemals erreichbar ist durch die ganzen anderen Faktoren, die damit herspielen. Ja? Also du hast ja einen individuell operierenden Kameramann, du kannst ihm natürlich sagen, wie was gemacht werden muss, aber trotzdem weicht es immer so ein kleines bisschen ab. Ja? Wir haben Schauspieler, die vielleicht Sachen nicht ganz so genau machen, wie du das willst. Ja? Und du kannst eine Szene 1000-mal drehen, 100-mal drehen, im Endeffekt wirst du diese absolute Perfektion, so wie du dir das vorstellst, niemals erreichen. Und ich glaube, dass das auch bei Stanley Kubrick so ist. Natürlich sehen wir hier Clockwork Orange, wir sehen 2001, diese perfekt komponierten Bilder und alles, ja. Aber so dieses Ideal, was Kubrick sich vielleicht selbst in seinem Kopf gedacht hat, ist eigentlich nicht erreichbar. Und ich glaube, dass man das auch in Full Metal Jacket repräsentiert sieht. Und ich glaube, dass er da über seinen Film oder über das Filmmachen dahingehend reflektiert hat.
Aber wenn es einer geschafft hat, um ganz nah ranzukommen an das, was er wird, dann ist es er.
Genau, ganz nah rankommen.
Nee, ja,
nah
genau, rankommen. Ja gut, aber das ist ja genau der Punkt. Er weiß ja dafür bekannt, so lange zu machen und so lange zu wiederholen, bis er aus seinen Schauspieler etwas rausbekommt, was vorher nicht da war.
Wie es Gunnery Sergeant Hartman macht, der allerdings auch dieses Ideal, dieses absolute Ideal von einem einheitlich operierenden United States Marine Corps nicht erreichen kann.
Ja, weil...
Ja. Natürlich, ist er sehr nah dran. Natürlich.
Ja. Ne? Er ist am nahesten dran.
Ja, aber es ist immer noch so, dieses kleine i-Töpfchen, dass eigentlich das, egal wie akribisch er rangeht, wie sehr er auch auf seine Schauspieler eingeht, ne? Auch hier der Darsteller Vincent D'Onofrio, der Private Paula spielt, musste für diese Rolle 40 Kilo zunehmen, hat am Ende 140 Kilo gewogen. Also er wurde ja schon zurechtgerückt für diese Rolle, ja. Mhm. Und im Endeffekt sehen wir anhand von ihm, wie ein Schauspieler sich selbst für einen Regisseur dann auch zurecht machen kann. Ganz anders zum Beispiel das Casting von Matthew Modine, der vorher den Film Birdie gedreht hat und aufgrund dessen ausgewählt wurde, dass Matthew Modine Stanley Kubrick einen Ausschnitt von Birdie zugeschickt hat. Das hat Kubrick überhaupt nicht interessiert. Lustigerweise hat Kubrick aber dann das interessiert, was im Anschluss an diese Szene kam. Da hat man nämlich Matthew Modine noch so ein bisschen nebenbei mit den Leuten sprechen sehen, so ganz normal, wie er ist. Ja, mhm. So als komplettes Individuum. Ne? Mhm. Und das waren dann die Szenen, die Kubrick dazu bewogen haben, ihn zu besetzen. Das heißt, wir haben auch hier auf symbolischer Ebene ein Individuum, was sich in diesen Film dann einfügt und was wir auch im Film anhand des Charakters Joker sehen.
Stark. Doch. Ja, klar, du musst ihn nicht.
Ich tue mich da noch ein bisschen mit dem Begriff Perfektion schwer. Mhm. Also ich hoffe, dass jeder Künstler Perfektion nicht als universelles, normatives Regelwerk sieht, das irgendwie irgendwo in irgendwelchen Sphären rumwabert, wo man jetzt sagen kann, okay, das ist jetzt Perfektion, das ist nicht Perfektion. Ich hoffe, dass beispielsweise jetzt bei Stanley Kubrick das so ist, dass die Perfektion mit seiner Vollendung des Films und mit seiner Vollendung seiner Vision einhergeht, aber das wäre dann wieder eine absolut individuelle Perfektion,
Die
auch jeder andere Regisseur unbedingt eine individuellen Anspruch oder einen individuellen Sinn von Perfektion haben soll, denn nur so kann ja diese Diversität an Filmen dann stattfinden, indem jeder sich so seine Nische sucht.
Ich denke schon, es geht um seine individuelle Vorstellung von Perfektion, denn Kubrick ist ja auch jemand, der zum Beispiel Steven Spielberg regelmäßig über den grünen Klee gelobt hat. Er hat ja nicht umsonst, Spielberg durfte ja nicht umsonst dann AI drehen, und Spielberg ist ja jemand, der rein ästhetisch meilenweit weg ist von jemandem wie Stanley Kubrick. Mhm. Ne? Also was einfach die Artifizialität der Bilder angeht und so. Und ich meine auch, dass, nochmal kurz darauf zurückzukommen, dass Full Metal Jacket insgesamt diesen Widerspruch zwischen Perfektion und im Prinzip einem freien Operieren aller Menschen, die daran gearbeitet haben, widerspiegelt. Denn wir haben, wie wir es schon am Anfang erwähnt haben, nicht dieses absolut Artifizielle, wie wir es zum Beispiel in Clockwork Orange oder in 2001 haben, wo gefühlt jedes Bild ein Gemälde ist und durchkomponiert ist, sondern wir haben hier durchaus teilweise schon Sachen oder Einstellungen, Sequenzen, die gar nicht mehr artifiziell sind, sondern die fast schon was Dokumentarisches haben. Also beispielsweise, wenn die Soldaten irgendwie in die in dieser Hektik in die Stadt reingehen und so, und wir im Prinzip so eine Kamera haben, die dann auch fast wirkt wie ein Soldat, der da mitläuft und so, ne? Und gleichzeitig haben wir diese Off-Stimme von Matthew Modine, der das alles mitkommentiert und so, ne?
Ja, und gut, aber das ist eher so eine Sache der Zeit. Also weil ich meine, bei die Steadicam wurde erfunden für Shining. Im Prinzip hat er die dass damit er diese langen geraden Fahrten machen konnte hinter Danny hinterher und so. Und deswegen hat er natürlich das genutzt und auch er hat sich ja weiterentwickelt. Und hat natürlich, aber er hat ja immer noch keine Shaky Cam eingebaut.
Nee, oder klar.
So, weißt du? Weil, also er war ja Kubrick, also wenn einer nah dran, wie gesagt, ich kann es nur mal sagen, wenn er einer dran ist an Perfektion, ist er. Und,
ich kann mir,
und seine Filme, da gibt es keine Szene, die hingerotzt ist oder die irgendwas, wo irgendwas nicht stimmt. Bei ihm stimmt alles, immer. Und er hat alles im Blick und er überwacht alles und er ist der Herrscher und er ist dieser Hardman, der halt genau weiß, was er wann wie will. Und ich glaube, selbst wenn du Filmfehler googelst, wirst du nicht viele finden in irgendwelchen Listen. Das ist irre bei ihm.
Darum geht's ja auch nicht. Also absolut. Das ist, Kubrick ist jemand, der das absolut durchplant und durchdenkt und so. Und das alles unter Kontrolle hat, aber trotzdem ist dieses absolute Idealbild, was er im Kopf hatte, niemals erreichbar. Das ist die These.
Ja,
und das geht wahrscheinlich jedem Künstler in irgendeiner Form so.
Naja, das ist aber die Frage, was du für ein Künstler sein willst. Also ich, wenn ich jetzt mal von der Musik plaudern kann, dann ist ja Perfektion, also bei der Musik, die wir machen, also wir sind ja eine Zwei-Mann-Hardrock-Band ohne Gitarren. Wir streben ja überhaupt nicht nach Perfektion, sondern wir streben nur nach einem Gefühl. Aber das ist ja, bei uns geht es nur um Energie, um Fühlen. Das, was gerade passiert, dass du das nicht planbar ist. Konzerte funktionieren bei uns ja so, dass wir einen groben Fahrplan haben, den wir auch proben. Aber das, was passiert, was magisch wird in unseren Augen, das ist nie geplant. Und das kann auch nur passieren, weil der Abend so und so ist. Und das sind Einflüsse, auf die wir haben da gar keine Macht drüber.
Ja.
Also du kannst zwar planen, kannst sagen, ich möchte die und die Anlage, ich möchte das und den Sound haben, so und so, aber du kannst nicht planen, wie es dir geht. Du kannst nicht planen, wie das Publikum reagiert. Du kannst nicht planen, wie du dich gerade fühlst auf der Bühne. Und was aus dir heraussprudelt und in welche Töne oder in welchen Takt du wechselst. So ungefähr. Genau. Das ist aber auch nicht der Anspruch. Also es gibt natürlich Bands, die das wollen. Die durchgeplant von hinten bis vorne, alle spielen auf einen Klick.
Ja, klar.
Das ist alle sind in einen Raster. Und dann ist jeder Tanzschritt ist gleich.
Genau.
Ja. Super langweilig in dem Bereich.
Ja.
Wiederum bei Kubrick. Das, was er schafft, ist ja für die Ewigkeit. Das ist der Film, den kannst du dir 1000 Mal angucken. Und er wird sich nicht mehr ändern. Bei uns ist das eine Momentaufnahme. Deswegen ist es da was ganz anderes. Wiederum bei einer Studioaufnahme, was ja dann das andere Extrem ist, weil ich das ja für die Ewigkeit mache, da strebt man zwar eine Perfektion an, ne? Also wir zumindest, aber selbst da sind es die kleinen Fehler, diese kleinen Ungereimtheiten, die es ausmachen. Also so geht es bei mir. Ich kann halt auch keine Musik hören, die, also rein elektronische Musik kann ich mir nicht anhören, weil da nichts mehr passiert. Aber wenn du halt im Studio festgestellt hast, ich mache jetzt was anderes auf einmal oder ich lasse es jetzt fließen oder und dann hast du aber diesen einen Moment aufgenommen und der ist ganz fantastisch, dann lässt du den so. Dann machst du daran auch nichts mehr, weil er war ja gut. Und so kann man das so bei anderen Kunstformen, kannst du halt schlecht übertragen. Ich finde, Film ist halt sowas. Film lässt halt in dem Moment ja nur, wenn du sagst, General Hartman ist ja eine Improvisation.
Ja.
Da ist er da, also ich frage mich ja immer, wie genau hat er seinen Dialog, seine Anfangsdialoge aufgeschrieben? Also, weißt du? Wie lange haben die das wirklich, ich meine, Film wird ja tausendmal geprobt und geplant und Licht gesetzt und nochmal. Wie hat er diese Zeilen aufgeschrieben, haben sich zusammengesetzt, haben sie wirklich alles Schritt für Schritt und dann gesagt, jetzt erzähl doch so mal. Oder hat er den einfach machen lassen? Und hat dann die besten Nummern genommen. Vielleicht hat er die Szenen 10-mal drehen lassen. Also das kann ja sein. Und
also ich habe gehört, gerade die hat er improvisieren lassen. Ne? Also die haben sich dann am Set auch selber gefragt, okay, wo nimmt er diese ganzen Beleidigungen
her? Genau,
bringt
genau,
da nochmal
genau,
was Neues.
Genau. Ne? Also es gab auf der Blu-ray, die ich gesehen hatte, so eine halbstündige Dokumentation, so ein Making-of zum Film. Und da wurde eindeutig gesagt, dass Ali Ermey sich dadurch auszeichnete und dadurch prädestinierte, dieser Gunnery Sergeant Hartman zu werden, weil er das eben alles aus den Ärmeln nur so schüttelte. Immer wieder anderen Variationen, immer wieder anderen Intensitäten, das auf die ganz verschiedenen Situationen immer treffend und pointiert angepasst, das schien wirklich so in ihm drin zu stecken.
Ja, aber es ist ja die Frage, ob es dann wirklich beim echten Drehen auch so war. Weißt du, das ist, vorher kann man sich das vorstellen, klar. Aber ob dann das, der jetzt macht, das dann.
Also ich bin mir nicht sicher, dass Stanley Kubrick wusste, was Ali Ermey jetzt sagen wird.
Ja, dann ist das super. Aber wenn man das so möchte, dann ist ja Full Metal Jacket, zumindest in diesen ersten 45 Minuten, die endgültige Anerkennung von Stanley Kubrick an das Individuum, das dann doch etwas ganz, ganz Eigenes nochmal
in den Film einbringen kann. Das würde ich unterschreiben,
Und gewährt ihm halt diese Freiheiten. Ja.
Sehr schön.
Wollen wir es dabei belassen?
Gutes Schlusswort.
Ich wäre ready. Geil. Gut, dann bleibt es uns nur noch, also vielen Dank erstmal, dass du hier warst.
Herzlichen Dank.
Diesen fantastischen Film mit uns besprochen hast. Dann bleibt uns ja nur noch auf die nächste Folge hinzuweisen, Lukas. Denn wir werden uns natürlich, wir haben jetzt mit Stanley Kubrick angefangen, wir beschäftigen uns auch weiter mit Stanley Kubrick. Und du darfst jetzt mal erzählen, was der nächste Film sein wird, über den wir sprechen werden.
Genau, wir nehmen uns den nächsten Kubrick-Schinken zur Brust. Ich glaube, wir gehen ein paar Jahre zurück.
Ein paar.
Und nehmen uns A Clockwork Orange vor, Uhrwerk Orange.
Absolut richtig.
Der nächste große Streich, der uns hier im Podcast demnächst schon begegnen wird. Ich bin gespannt, ich habe den Film noch nicht gesehen. Nur Gutes gehört. Und freue mich auf die nächste Folge.
Das wird ein sehr gutes Gespräch. Ich freue mich auch auf den vielleicht kontroversesten, wenn man vielleicht von Lolita noch absieht, den vielleicht kontroversesten Film von Stanley Kubrick, A Clockwork Orange. Bis dahin, macht's gut, eine schöne Zeit und ciao!
Ciao!
Tschüss!